So, meine Damen und Herren, guten Tag, grüß Gott. Ich darf Sie hier begrüßen zu unserem Panel über europäische Metropolregionen und die Stadtentwicklung. Ich habe das Vergnügen, Sie durch die zweite Hälfte dieses Nachmittags zu führen, und ich werde Ihnen gleich Ihre erste Frage beantworten, nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Denn im Programm steht ja Helmut Konrad, und ich bin offenkundig nicht Helmut Konrad. Mein Name ist Stefan Fisch. Ich komme aus Speyer, von der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften. Dort habe ich den Lehrstuhl für Geschichte. Diese Hochschule in Speyer ist etwas Besonders im deutschen Universitätskontext, weil es die einzige postuniversitäre Universität in Deutschland ist. Bei uns kann man also nur studieren, wenn man bereits ein anderes Studium abgeschlossen hat. Und unsere Klientel, unsere Kundschaft sind Rechtswissenschaftler und dann aber auch in einem weiteren Bereich alle möglichen anderen Wissenschaftler mit abgeschlossenem Studium, die sich bei uns mit dem, was für Verwaltung, für Staat und Verwaltung wichtig ist, vertraut machen wollen. Von daher haben wir vier Fakultäten, Quasi-Fakultäten, weil wir so klein sind, Rechtswissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und in den Rahmen der Sozialwissenschaften gehört auch die Geschichte. So, jetzt wissen Sie, wer ich bin. Ich stelle Ihnen jetzt kurz vor, wer hier noch auf dem Podium sitzt. Zu meiner Rechten sehen Sie Frau Simone Hein von der Technischen Universität Graz. Das gilt dann übrigens für alle hier, dass Sie von der TU Graz kommen, vom Institut für Stadt- und Baugeschichte. Und Sie leiten dieses Institut und halten dann auch den ersten Vortrag. Zu meiner Linken, Herr Dr. Dragatschnik. Sie sind auch dort tätig, aber mit einem anderen disziplinären Hintergrund. Also Sie haben, also alle, die hier sitzen, haben etwas mit Architektur zu tun. Also inklusive mir. Ich habe manchmal längere Zeit mit Stadtplanungsgeschichte am Beispiel von München beschäftigt. Und also mit Stadtplanungsgeschichte. Sie kommen von der Architektur her, so wie ich das verstanden habe. Architekturgeschichte. Noch in DDR-Zeiten und dann in der Zeit nach der DDR, in dem ganzen Umbau von Berlin und all den Planungen waren Sie sehr stark involviert. Sie kommen von der Kunstgeschichte her und Sie kommen von in gewisser Weise dann also auch von der Philosophie her, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ganz zu meiner Linken ist Frau Dr. Stromberger. Sie sind jetzt mir fachlich am nächsten, weil Sie auch Historikerin sind, aber auch ein Standbein in Richtung Slawistik haben. Das verbindet jetzt auch wieder einige hier, zwei hier Personen hier auf dem Podium, weil Sie in Brünn studiert haben. Und Sie waren längere Zeit in Ljubljana, also in Laibach. Und von daher nähern wir uns also auch in der Konstellation, die wir hier haben, dem Thema, das als großes Thema hier angegeben ist, Pluralität. Ich will mal die Bildwelten als solche nicht so hervorheben, sondern Pluralität. Jetzt werden Sie gleich die zweite Frage stellen. Es fehlt ja noch jemand auf dem Podium. Es fehlt noch Frau Leister, die leider kurzfristig absagen musste. Und das ist ein bisschen schade, weil das nochmal einen zusätzlichen Aspekt der sozialräumlichen Entwicklung in unsere Fragen gebracht hätte, aber es lässt sich nicht ändern. Und das ist also jetzt hier die Mannschaft, die Sie durch diesen Nachmittag führen wird. Auf dem Weg hierhin, ich bin ja gerade mit dem Zug gekommen, ist mir wieder aufgefallen, auf welche Weise man hier in Linz mit der Vielfalt, Pluralität von Kultur bekannt gemacht wird. Man kommt, wenn man mit der Straßenbahn fährt vom Hauptbahnhof, erstmal zu einer Goethe-Kreuzung und dann kommt kurz darauf eine Mozart-Kreuzung. Das heißt, man kommt an Kreuzungen und man kann also in beliebige Richtungen weitergehen. Also wir in Speyer, wir haben es nur zu Goethe-Straßen gebracht. das hat mich also auch dazu gebracht, ein bisschen noch was über die Unterschiede zwischen Speyer und Linz zu sagen, weil daran etwas deutlich wird über die Vielfalt von Städten und Stadträumen, mit der wir uns dann heute an anderen Beispielen, wenn ich das richtig sehe, also nicht am Beispiel Linz und nicht am Beispiel Speyer, beschäftigen werden. Speyer ist der Sitz, oder Speyer ist bekannt durch seinen Kaiserdom. Der ist UNESCO-Weltkulturerbe, steht seit 800 Jahren mehr oder weniger genau in der Form am Rheinufer und war zur Zeit seiner Erbauung die größte Kirche der Christenheit. Es war eben der Kaiserdom, es war die Spannung zwischen Reich und Papst. Und es gibt ein zweites UNESCO-Weltkulturerbe-Projekt in Speyer, das ist der Versuch, die jüdische Tradition in dieser Stadt, also diese Schummstätte Speyer, Worms, Mainz, mit der Synagoge, mit der Mikwe, die Nationalsozialismus überlebt haben, ebenfalls zu einem Weltkulturerbe zu machen. Wenn ich da nach Linz sehe, dann sehe ich eigentlich für Linz, dass in Linz sich positioniert, jetzt in einer gewissen Phase der Deindustrialisierung als Kulturzentrum für das 21. Jahrhundert. Mit den neuen Künsten, Ars Electronica und alledem. Das heißt, Kultur kann schon ganz, ganz vielfältig sein. Sie kann sehr historisch sein, sie kann sehr zukunftszugewandt sein. Speyer ist dann der Ort des Reichstags, an dem die lutherischen Fürsten und Städte gegen die kaiserliche Politik zugunsten des Papstes protestiert haben. Und deswegen heißen sie Protestanten im deutschsprachigen Sprachraum. Und Speyer und die Pfalz sind seitdem eigentlich konfessionell ein sehr durchmischtes Gebiet. Das heißt, wir haben hier auf der Ebene der Alltagskulturen ganz unterschiedliche Frömmigkeitserfahrungen und Alltagsgestaltungen von Dorf zu Dorf wechselt das. Und wir haben von daher dann auch eine besondere Beziehung zur Ökumene. Die Pfalz, die Region um Speyer, ist halb katholisch, halb protestantisch. Und die witzige Situation in unserer Stadt ist, das ist vermutlich der einzige Bischofssitz in Deutschland, an dem das so ist, der katholische Bischof und der evangelische Kirchenpräsident sind in 100 Meter Entfernung voneinander am Domplatz. Wenn die, wir haben jetzt einen neuen Bischof und einen neuen Kirchenpräsidenten bekommen, wenn die ihre Antrittsbesuche machen, dann gehen die über den Platz rüber. Das ist schon eine ganz eigenartige Konstellation, die also deutlich macht, dass wir hier eine plurale kulturelle Prägung haben. Wenn ich da nach Linz gucke, dann sehe ich eigentlich, dass wir spätestens nach dem Bauernkrieg, nach dem oberösterreichischen Bauernkrieg, so eine Rekatholisierung hatten und eigentlich eine ziemlich einheitliche katholische Lebenswelt hier in Linz und in Oberösterreich, jedenfalls noch bis vor einiger Zeit, bestanden hat. Und schließlich als letztes, wenn man sich Speyer anschaut, Speyer ist nicht der Mittelpunkt seiner Region. Speyer ist ein kleines Städtchen mit 50.000 Einwohnern, aber es liegt in dem unbekannten achtgrößten deutschen Industriezentrum. Das ist das Rhein-Neckar-Dreieck, Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen. Das sind zwar alles keine Riesenstädte, aber alles in allem sind das 2,5-3 Millionen Einwohner, die größte Chemieanlage der Welt und das achtgrößte Bruttosozialprodukt innerhalb der deutschen Wirtschaftszentren. Es fällt nicht als Stadt auf, weil der große städtische Kern fehlt. Insofern ist das ein bisschen vergleichbar mit dem Ruhrgebiet, also mit der Kulturhauptstadt 2010. Da weiß man auch nicht so ganz genau, wo die Mitte ist, ob Essen oder Dortmund oder Duisburg oder was auch immer. Wenn wir Linz nehmen, dann ist völlig klar, dass in Oberösterreich Linz die führende Rolle hat, dass Linz die Stadt ist, die ausstrahlt auf ihre Region. Wenn ich das alles zusammennehme, dann haben wir hier eine ganze Reihe von Dimensionen, von Vielfalt in der städtischen Entwicklung und in der städtischen Struktur. Wir haben die wirtschaftliche Basis, die wirtschaftliche Verankerung, die ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Wir haben historische kulturelle Prägung. Wir haben die Anstrengungen, das Kulturleben der Gegenwart und der Zukunft zu gestalten. Und wir haben schließlich noch die Ebene der Akteure. Wer sind denn eigentlich die Akteure? Wer hat denn eigentlich etwas zu sagen? Wer hat denn etwas zu gestalten? All das sind die Kernelemente von städtischem Leben und städtischer Entwicklung. Und die wollen wir jetzt, weil wir hier in der Kulturhauptstadt 2009 sind, im Blick auf Erfahrungen mit Kulturhauptstädten näher erörtern. Und Sie, Frau Hein, Sie werden jetzt in einem ersten Beitrag, also einen eher breiteren Rahmen spannen und werden einen Erfahrungsbericht geben, wie sich eigentlich die Tatsache, Kulturhauptstadt geworden zu sein, möglicherweise auch die Tatsache, keine geworden zu sein, auf die städtische Entwicklung ausgewirkt hat und was dabei dann alles zu beobachten ist, wenn es an den Umsetzungsprozess geht. Dann darf ich Sie bitten, uns Ihre Überlegungen vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich habe mir einen stadtentwicklungspolitischen Fokus gewählt für meinen Beitrag und unterlaufe das Thema Bildwelten damit ein bisschen, indem ich vor allem auf Realitätssichten, Wertekomplexitäten zu sprechen komme. Und der Titel meines Beitrags heißt Fortschritt ex negativo mit einem Fragezeichen oder überall dasselbe Lied. Ich habe Quellen verwendet, die nicht in offiziellen Publikationen, Webseiten der Kulturstadt, Veranstalter und Initiatoren entstammen. Insofern lese ich auch ein ganzes Stück meinen ausgearbeiteten Text, wobei es auf O-Töne hier ankommt. Was ich hier verwende, sind vor allen Dingen deutschsprachige Portale der freien Szene, kulturstadtkritische Institutionen, stadtentwicklungspolitische Statements oppositioneller Parteien, Künstlergewerkschaften, kurz alle erdenklichen Arten von Gegenöffentlichkeit. Und das war mir dann so spannend, dass ich also auch, anders als ich ursprünglich vorhatte, Ihnen jetzt sozusagen den 30-jährigen Diskurs Kulturhauptstädte auf der stadtentwicklungspolitischen Ebene, wie es meiner Profession entspricht, ein bisschen zu historisieren und sozusagen, wir haben Lernprozesse, Konfliktverarbeitungsveränderungen, veränderte Paradigmen. Dieses ist schon recht gut geschehen in der Literatur. Was ich entdeckt habe bei meiner Recherche und jetzt gerade die jüngsten Debatten in Essen und in Linz mit einbeziehend, war eher diese fatale Struktur, dass jenseits von programmatischen Innovationen durchaus und Veränderungen in den Kulturstadtwerbungen, in den Zielsetzungen von Kulturstadtjahren auf einer bestimmten Ebene, nämlich wenn das Schiff abfährt, wenn die Post abgeht, sozusagen, sich scheinbar die Konfliktlinien endlos wieder reproduzieren. Und das ist mein Thema und das fand ich dann letztendlich spannender und das will ich hier einfach ein Stückchen ausbreiten, um es hier zur Diskussion zu stellen. Ich hoffe, Linzer sind dabei, die vielleicht hier nun in der Sache mir dann sozusagen widersprechen oder das Ganze noch runter und bunter machen. Also, ausgehend von ziemlich drastischen Fallbeispielen, nämlich Weimar und Graz, hatte ich also, wie gesagt, diesen Stoff aufbereitet und werde mich vor allen Dingen auch an diese beiden Fälle aus Zeitgründen vor allen Dingen halten, habe aber immer auch sozusagen in die Juryentscheide und in die Bewerbungsunterlagen anderer Städte mit hineingeschaut. Ja, also vor allen Dingen in dem Prozess nach der Budapester Erklärung, also dieser großen kollektiven Bewerbung, dieser deutsch-ungarischen Geschichte, die für mich aufregend war, wie sonst gar nichts in den kulturellen Diskursen. Das ging bis in die Familien hinein, dass dort sozusagen fast plebizitär täglich in Internetforen sozusagen die Kandidaten nominiert und diskutiert wurden. Dass meine Tochter, die in Bochum studiert, verstand überhaupt nicht, warum ein solch ostdeutsches Kaff wie Görlitz nominiert werden soll als Kulturhauptstadt. Mein in Potsdam studierender Sohn war natürlich für Potsdam und so weiter. Das heißt, also diese Geschichte läuft sozusagen diese in 30 Jahren tatsächlich auf einen Diskurs hinaus, in dem sich mehr Menschen beteiligen als die Bewohner vor Ort, als die Profis, als die freie Szene, sondern das ist tatsächlich inzwischen aus meiner Beobachtung tatsächlich ein extremer Diskurs über was. Und das ist sozusagen mein Start. Ja, also Ich werde vor allem über das sprechen, dass sich einerseits, wenn man sich die Programmlinie anschaut und die 30 Jahre, dass man sagen könnte, dort lernt unsere Kultur, unsere Gesellschaft. Es werden sozusagen vor allen Dingen aus Fehlern, aus Mangel- und Defizitdiskursen tatsächlich Schlussfolgerungen gezogen. Aber andererseits stoßen wir ganz schnell darauf, dass im Zentrum sozusagen basierend auf den unterschiedlichen und sehr plural und konfliktreich diskutierten Kulturbegriffen und Realitätsbildern dann in der konkreten Praxis sozusagen überall dasselbe Lied zu vermelden ist, der Reihe nach. Meine persönliche Problemsicht beginnt mit Weimar. Sie basiert zum Teil auf teilnehmender Beobachtung. Ich habe gute Freunde dort, Ästhetikprofessoren, Philosophen, Kustoden in den Kunstsammlungen. Eine größere Divergenz zwischen Binnenwahrnehmung der Kulturhauptstadt Macher, Medienecho einerseits, und Reaktion der Kulturstadt Bürger war nie. Wir haben es überlebt, atmete ein Blocker sichtlich auf, als der Sturm auf die Kleinstadt in Thüringen endlich vorüber war. Das zeichnet ein weit verbreitetes Stimmungsbild. Zitat weiter, es ging schon 2 bis 3 Jahre vorher los. Überall wurde gebaut, ständig waren irgendwelche Umleitungen, weil auch die Straßen neu gemacht werden mussten. Und das Jahr 1999 war das totale Chaosjahr an sich. Millionen von Touristen haben die Stadt regelrecht gestürmt. Ständig war ein Gedränge in der Stadt, dass man kaum noch durchkam. Straßen und Parkplätze voll geparkter Autos, die Busse übervoll, fast jeden Tag irgendeine Veranstaltung von Rieseneröffnungsfeiern, Theateraufführungen bis Open-Air-Konzerte, Feuerwerke, Ballett und so weiter. Es war alles dabei. Ein Höhepunkt jagte den anderen. Zitat Ende. Weimar wurde vom Kulturhauptstadtgeschehen förmlich überfahren. Es kam als Stadt unter die Räder und ging seiner Identität auf sehr dramatische Weise verlustig. Ich habe das aus nächster Nähe an einer Reihe von ebenso lokalpatriotischen wie bürgerbewegten Architekten und Kulturaktivisten aus dem 1989er Milieu erleben können. Denen, die seit Ende der 60er Jahre subversiv und erfindungsreich die Kultur ihrer Stadt hochgehalten und in leidenschaftlichem bürgerschaftlichem Engagement die Altstadt gepflegt und entwickelt hatten. Diesen Eingeborenen halt, denen die kulturelle Ausnahmestadt Weimar eine ihrer Zeit immer jederzeit berufliche und biografische Heimat gewesen ist. Nochmal zur Erinnerung, Weimar wurde auf höchst autoritäre Weise auf Wunsch von Bundeskanzler Helmut Kohl und François Mitterrand zur deutschen Kulturhauptstadt bestimmt. Bei dieser Entscheidung und den folgenden Ereignissen spielte der Vereinigungsschock der kulturellen Eliten im Westen eine treibende Rolle. Es gab nicht viele, die in der Zeit der deutschen Teilung den Osten überhaupt bereist hatten. Und diejenigen, die sich dem Alleinvertretungsanspruch des Westens untergeordnet, unterworfen hatten und damit die Zone buchstäblich ausgeblendet hatten, jene fanden sich nun plötzlich Anfang der 90er Jahre, insbesondere in Mitteldeutschland und Thüringen, nun erschüttert vor den beredten Zeugnissen deutscher Geschichte wieder, die in ihrer Agenda einfach nicht vorgekommen waren. Die Wartburg in Eisenach, die romanischen Stiftskirchen, die Fachwerkstätte kurz vorm Einsturz, den Schauplätzen der deutschen Klassik besser gepflegt, der Moderne, dem Bauhaus, den Wohnhäusern von Nietzsche, Goethe, Schiller, Cranach, Liszt. Nicht zuletzt auf dem Ettersberg, auch dem Ettersberg mit der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald. Stellvertretend für diese neuen Akteure und Initiatoren sei hier der Kunstsammler Paul Menz zitiert, der in einem Interview von einer Bringeschuld sprach und sein spontanes Mäzenatentum in Form von, Zitat, Geld und Großzügigkeit später mit der, Zitat, ebenfalls Euphorie des Moments erklärte. In generöser, durchaus emotionaler Weise wurden 600 Millionen Euro in eine schäbige, aber traditionell kulturbesessene Kleinstadt investiert. Zumindest Mans, der seine Sammlung zeitgenössischer Kunst wegschenken wollte und in der Silvesternacht zum Kulturstadtjahr 1999 das zu diesem Zwecke hergerichtete neue Museum eröffnen durfte, war sich der heiklen Operation durchaus bewusst und hat sich gefragt, ich zitiere ihn, ob das Transplantat vom Organismus überhaupt angenommen wird. Weimars Nominierung ging ausdrücklich davon aus, ich zitiere, die Stadt wieder in den Mittelpunkt europäischen Interesses zu rücken und Tendenzen zu begründen, die nach 1999 aus eigener Kraft fortgesetzt werden könnten. Also stadtentwicklungspolitisch Impulse zu setzen, Zukunftsimpulse. Ziemlich zentral ging es im Vorfeld, wie übrigens erstmals 1990 im Fall von Glasgow, im Vorfeld um den nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur für den Fremdenverkehr. Straßenbau, Bahnhofssanierung, Parkhäuser, Hotelkapazitäten, Veranstaltungs- und Spielstätten. Schon im Fall der wirtschaftlich schwachbrüstigen Kleinstadt bedeutet das aber wenig für Bremen, in erster Linie eine kulturwirtschaftlich-touristische Agenda mit dem Blick auf nominelle Zuwächse von außen. Und Weimar, auch die annähernde Verdoppelung der Zahl der Nächtigungen zum Beispiel, war ein zentraler Erfolgsindikator in den ganzen Berichterstattungen. Und Weimar konnte dank seiner prächtigen Villenbauten und klassizistischen Bürgerhäuser auch Zuzügler aus dem Westen gewinnen. Trotz fortschreitender Deindustrialisierung und wachsender Verschuldung schrumpft es wenigstens demografisch bislang nicht. Wo zunächst eine studentische Kreativszene der Bauhaus-Universität die verfallende Bausubstanz instand bewohnte, ist nach dem Kulturhauptstadtjahr mit fortschreitender Sanierung als Alterssitz für wohlhabende Attraktivität gewonnen worden. Das ist allerdings das einzig nachhaltige Ergebnis der immensen öffentlichen Mittel, die außerhalb des eigentlichen Kulturbudgets nach Weimar flossen. Gelder aus Brüssel, aus Bonn, aus der Landeshauptstadt Erfurt, die Subventionen für die Sanierung und den Umbau der maroden Stadt umfassten ein Vielfaches der Programm- und Veranstaltungskosten. Schließlich wollte die Bundesregierung und das CDU-regierte Land Thüringen den rund 6 Millionen Kulturstadtbesuchern, wie gesagt 60.000 Einwohner, 6 Millionen Besucher, 6 Millionen Kulturstadtbesucher und der medialen Öffentlichkeit keinen ostdeutschen Krisenstandort präsentieren, sondern ein erfolgreiches Modell westdeutscher Geschichtsbewältigung. Blühende Landschaften halt, statt Räumen voller Zeit und evidentem Stillstand. Die kulturpolitisch wie soziologische Evaluierung des Kulturhauptstadtjahres fällt schließlich drastisch aus. Die Palmer-Studie von 2004 konstatiert insufficient finance, decreased public sector funding, inadequate organizational structures in place, political changes, lack of advanced planning, absence of leadership. Ein bezeichnendes Beispiel für Absence of Leadership bietet der Vorgang der Sanierung der aus der Zeit der Weimarer Republik stammenden Weimarhalle. Hier hat die beauftragte Firma eine so geringe Behutsamkeit an den Tag gelegt, dass sie das einzige nennenswerte Baudenkmal aus der Zeit des Bauhauses in Weimar zum Einsturz brachte. Ehe Denkmalpflege, Architekturfakultät und Kulturministerium angesichts der durchsichtigen wirtschaftlichen Interessenlage aus der Schreckstarre aufwachten, war das brüchige Ensemble bereits abgeräumt, um mit HPP, Hendrich Petschnick Partnership, einem Global Player der Baukultur, der Architektenszene, dem größten deutschen Architekturbüro, ein Baufeld für neues, schickes und riesiges Kongresszentrum zu eröffnen. Heute steht ein gewaltiges neues Kongresszentrum neben dem Bertuchhaus, einst als schönstes Weimarer Palais beschrieben, das die Kleinstadt in die erste Liga des Tagungstourismus in Deutschland tatsächlich katapultiert hat. Das für 6 Millionen Euro sanierte klassizistische Wohnhaus indes, das das Stadtmuseum und die Dauerausstellung zur Geschichte der Weimarer Republik präsentierte, musste 5 Jahre nach dem Kulturstadtjahr geschlossen werden. So ging mit der alten Weimarhalle sowohl der originale Schauplatz der politischen Kämpfe der Zeit, dort haben alle gesprochen, die in der Weimarer Republik sozusagen Geltung hatten, Hitler mehrmals sozusagen, also der originale Schauplatz jener Zeit gemeinsam mit der geschichtsvermittelnden Institution Stadtmuseum verloren, indem er einer der weltweit größten Architektentrusts sich dem Gastgewerbe der Stadt sozusagen verbündete, in einem Prozess, in einem ökonomischen Aufwertungsprozess. Realitätswahrnehmung, Behutsamkeit und Sensibilität war eines der größten die größten Defizite des Weimarer Jahres. Für die Bewohner symbolisierte sich das auch in der sogenannten Rollplatzaffäre und in der Ästhetik des Musikgymnasiums in Belvedere von De Valentin, also einem Avantgarde-Architekten. Elitär, weltfern und sündhaft teuer in Baukosten und Unterhalt. Es rief in Weimar, im Weimar Goethes, die kunsttheoretische Allegorie von der grünen Schlange und der Lilie in Erinnerung, die damals sehr viel erzählt wurde, eine der späten Goethe-Schriften, in dem es um das Wesen von Kunst geht und das Wesen von Kunst verhandelt wird. Im Übrigen scheint es im Nachhinein, war weder in der Stadt selbst noch auch einer der großherzigsten auswärtigen Mäzene an den Entscheidungsprozessen überhaupt beteiligt. Alles lag in den Händen der GmbH und des sozusagen beauftragten Intendanten. Absence of Leadership will sagen, keiner war zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich Herr der Lage, als sich die Ereignisse überschlugen. Adam Smiths unsichtbare Hand hat Weimar gründlich von konkreter Erinnerung gesäubert und für Vermarktungsinteressen freigeräumt. Und sie würden so die Bürgermeisterei noch unlängst, wie ich in einem Statement recherchieren konnte, es jederzeit wieder so machen. Ich zitiere den Bürgermeister: Wir haben auf diese Weise Geld nach Weimar bekommen, das nie wieder zur Verfügung stehen wird. Auffrischender Wind aus westlichen Richtungen. Die Sozialwissenschaftlerin Silke Roth und Susanne Frank verweisen überdies darauf, auf eine lupenreine kolonialistische Attitüde bei diesem Kulturhauptstadtprojekt. Das Projekt, gemacht von Westdeutschen für Westdeutsche, das ist ein Zitat, habe viele der 60.000 Bewohner ihrer radikal durchgentrifizierten Stadt komplett entfremdet. Und sie hätten dies noch viel stärker empfunden als die allgemeine Verwestlichung nach dem Zusammenbruch der DDR, also in den 90er Jahren. Zur Erinnerung, bereits Anfang der 90er Jahre hatte eine erschreckende Selbstmordserie prominenter Weimarer Architekten und Schauspieler den Autor Rolf Hochhuth zu seinem Stück Wessis in Weimar angeregt. Das ist also sozusagen eine Geschichte der frühen 90er Jahre damit verbunden. Auch einige Freunde von mir haben sich damals umgebracht. Aber Weimar ist nicht allein nach sozialen, identitätspolitischen Kriterien an der Aufgabe der Integration, sondern auch im Nachhaltigkeitsanspruch gescheitert. Der Mega-Event wurde nur unzureichend als Bestandteil einer längerfristigen Strategie für kulturelle und soziale Entwicklung der Stadt begriffen. Nicht allein das einzig kommunal betriebene Stadtmuseum, ich erwähnte es, im Bertuchhaus, musste schließen. Die Immobilienwirtschaft litt fortan an einer Überkapazität an Unterkünften und die Weimarer Mietpreise sind exorbitant gestiegen. Anders als in vergleichbaren ostdeutschen Städten allerdings ist im historischen Stadtkörper Weimars 10 Jahre nach der Wiedervereinigung kaum mehr eine Ruine zu sehen. Die Konzentration der Förderung und Investitionen auf das Zentrum führte allerdings zu einer Vernachlässigung der Außenbezirke. Plattenbaugebiete, Arbeitersiedlungen, ehemalige Industriegebiete, soweit dem Zusammenschluss mit der BRD, seit dem Zusammenschluss mit der BRD mangels ökonomischen Interesses kaum weiterentwickelt, blieben liegen. Alles in der Hoffnung, dass eine intakte Altstadt mit dem Fremdenverkehr als Katalysator die gesamte Wirtschaft Weimars und der Region ankurbelt. Also das war die Spekulation, die sich mit diesem Kulturhauptstadtjahr verband. Zitat: Der Preis der raschen und lückenlosen Sanierung des historischen Zentrums, so ein Weimarer Architekt, Ulrich Huck, sozusagen relativiert er, ist sein vollkommener sozialer und funktionaler Wandel. Die alltägliche Versorgung wich einer auf zahlungskräftige Westtouristen hoffenden Gastronomie und Hotellerie. So manches Café der Einheimischen machte einem Geldinstitut Platz. Viele Wohnungen in den prunkvollen, aber während der letzten Jahrzehnte verkommenen Jugendstilvillen waren nach der Renovierung für die alten Mieter nicht mehr zu bezahlen. Heute finden sich dort Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen. Nicht wenige Weimarer klagen, dass dies nicht mehr ihre Stadt ist. Im Protest gegen diese Entwicklung haben Weimarer Kulturschaffende eine Bürgerinitiative gegründet. Sie nannten ihren Verein Freunde der grünen Schlange. Und haben damit an dieses Wesen, an dieses zauberhafte Wesen Goethes Novelle, das Märchen, erinnert. Sie forderten Transparenz in der für viele Weimarer allzu dynamischen Stadtplanung. Zitat: So wie die Schlange sich häutet und dennoch dieselbe bleibt, so kämpfen wir für ein Weimar, das sich erneuern kann, dabei aber seinen Charakter bewahren soll. Die Aktivisten verlangten von der Verwaltung ein Mitspracherecht in Fragen des Denkmalschutzes, also da, wo gehobelt wurde, fielen in Weimar sehr viele Späne, und der Stadtentwicklung und vor allem rechtzeitige und ehrliche Informationen. Gegenwärtig ist ihren Sprechern noch der Abriss des Wielandhauses, also neben dem Zusammenstürzen Weimarhalle sozusagen ging das Wohnhaus von Christoph Martin Wieland den Bach runter in der Kulturhauptstadt. Bewerbung, Zitat: Uns wurde in diesem Fall historische Sensibilität versprochen, doch eines Tages war es abgerissen. Nun steht an dessen Stelle ein Schuhladen und eine Inschrift im Schlussstein des Torbogens verkündet: Hier wohnte der Dichter Christoph Martin Wieland. Natürlich gibt es eine Denkmalsatzung für Weimar, deren nunmehr marktwirtschaftliche Handhabung richtete sich jedoch stark nach den Wünschen des jeweiligen Investors und einer ökonomisch effizienten Nutzung. Dass Sanierung in Weimar als Fluch erlebt wurde, zeigt doch ein Transparent der einst virulenten Hausbesetzerszene an. Nur ein einziges Haus hat diese Kulturhauptstadt seit 1999, diese Instandbesetzerzeiten überdauert. Falls 17-Jährige im Kulturhauptstadtjahr 1999 überhaupt sich für Weimar interessiert haben sollten, dann konnten sie hier logieren, haben sie hier Konzerte erlebt und sich hier an Diskussionen beteiligt, nämlich in der Gerberstraße 1 bis 3. Wir sanieren nicht, protestierte dort während des Kulturstadtjahres eine buntscheckige Fassade. Die Fenster im Erdgeschoss wie üblich zugemauert, abgesichert gegen Überfälle von rechts, und weit hinauf reichten die Graffitis mit gesellschaftskritischen Parolen. Der einzige Ort, an dem sozusagen auch schwarze Migranten in Weimar sich sozusagen in der Öffentlichkeit an kulturellen Ereignissen beteiligten. Wir waren nach der Wiedervereinigung auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für ein autonomes Jugend- und Kulturzentrum, blickt Volle zurück auf einem Blog. Aber nachdem uns die Stadt über Jahre hinweg verarscht hat, haben wir uns einfach ein Haus genommen. Es stand ja genügend leer damals. Aus diesem Haus, das haben dann diese autonomen Hausbesetzer recherchiert, war die letzte jüdische Familie deportiert worden. Das heißt, ihnen wuchs damit zugleich so eine Geschichtsaufklärungspflicht in dieser Stadt zu. Ja, mittlerweile haben er und seine Mitstreiter ein Programmkino, eine Fahrradwerkstatt, eine Kneipe und einen Konzertraum in diesem Objekt geschaffen. Und wer will, kann dort eben, wie gesagt, auch vorübergehend wohnen. Jeder kommt dort erstmal unter. Vom großen Kuchen des Kulturstadtbudgets haben die Hausbesitzer natürlich nichts abbekommen, auch wenn die Gerberstraße zu einem der wenigen Zufluchtsorte der Jugendszene geworden ist. Das reichhaltige Freizeit- und Unterhaltungsangebot, das noch zu DDR-Zeiten bestand, für Jugendliche wohlgemerkt, fiel nach und nach dem Sparstift der Stadtfeder zum Opfer. Zitat: Die Kids hängen heute einfach auf der Straße herum, denn die Kulturhauptstadt Europas hat keinen einzigen Jugendclub mehr bilanziert. Reinhard Seiß, Raumplaner, Filmemacher und Fachpublizist in Wien, vielleicht ist er hier, hat 1998 als Lektor an der Bauhaus-Universität die Beobachtung gemacht, dass das Kulturhauptstadtmanagement die Weimarer Bevölkerung insgesamt als eine große Randgruppe behandelte. Als Randgruppe der Ostdeutschen gegenüber der Mehrheit der Westdeutschen, Zitat Seiß. Als Randgruppe der Stadtbewohner gegenüber einer Mehrheit von Stadtbesuchern. Als Randgruppe der Normalbürger gegenüber den Kulturbürgern. Das Kulturstadtjahr wäre eine Chance gewesen, den Umgang zwischen Politikern und Bevölkerung, zwischen Avantgarde und Alltag und nicht zuletzt zwischen West und Ost kulturvoller zu gestalten. Aber aus Weimar ist ein Worst Case geworden. Zitat des Bürgermeisters nochmal, wir haben viele alte Gebäude saniert. Jetzt fehlt uns das Geld für die Kultur, die darin stattfinden soll. Weimar schafft es nicht aus eigener Kraft. Dafür haben wir viel zu viel Kultur und ganz wenig Wirtschaft. Zwei ganz besondere Melessen von Weimar noch am Rand. Es gab keinen Euro für behindertengerechte Erschließung. Die Treppen zu den Ausstellungslokalitäten waren selbst für durchtrainierte Besucher eine Herausforderung. Und künstlerisch gestaltet, das waren sozusagen Kunstobjekte. Und jugendkulturelle Bedürfnisse waren völlig vergessen worden. So besteht eine Lehre aus Weimar, vor allen Dingen aus der Mahnung, die Planung nicht ganz in die Hand einer einzelnen Person oder GmbH zu geben. Man braucht, Zitat eines Evaluierungsberichts, einen Beigeordneten oder Controller, der fragt, habt ihr bei dem Ballett, das ihr aus Tokio kommen lasst, auch an die Nachhaltigkeit gedacht? Und wie ist es mit der Barrierefreiheit bestellt? Gibt es soziale Ausgrenzung durch Eintrittspreise etc.? Es könnte sinnvoller sein, weiter in diesem Bericht auf Programmhighlights zu verzichten und stattdessen ein Symposium zur Kulturentwicklung der Stadt zu machen. Und 33% der Gesamtbudgets sollten für die nächsten Jahre zurückgelegt werden. Was wird in Goethes Märchen Die grüne Schlange gefragt, ist denn herrlicher als Gold? Das Licht lautet die Antwort. Und was ist erquicklicher als das Licht? Das Gespräch. Wenn ich eine Bilanz unter Weimar ziehen sollte, so war die große Vermissung der Weimarer der Dialog. Der Dialog, den sie aus Wendezeiten gewohnt waren, den sie kultiviert hatten, runde Tische. Und was ihnen am meisten gefehlt hat, war die Reflexion von existenziellen Fragen angesichts des Endes aller Gewissheiten, die die Ostdeutschen zuerst betroffen hat. Strukturwandel, die Deindustrialisierung, die mediale, globalisierte Welt, die sozusagen den Heimaten auf den Leib rückt. Graz. Über Graz will ich mich ganz kurz fassen. Wir werden ja hier genaueres erfahren, entlang eines speziellen Ortes. In Graz hätte sozusagen der Diskurs der grünen Schlange hätte sich eigentlich in ein Stammbuch schreiben können. Und auch programmatisch war zumindest in der Programmforderung, Kunst als Mittel von Lebensbewältigung, positiver Lebensbewältigung zu thematisieren, auch einiges aufgenommen worden aus den Erfahrungen von Weimar. Aber auch hier hatte man mit einer GmbH finanzpolitisch sozusagen nur ein bisschen kontrolliert, Kultur ausdrücklich wieder als sozusagen eine Domäne von elitären Machern bestimmt. Das hat sich ganz zeitig auch herausgestellt, sozusagen in Herausbildung von Konfliktstrukturen, denen von Weimar ziemlich ähnlich gekommen sind. Das Fallbeispiel Weimar habe ich nicht aus teilnehmender Beobachtung zur Kenntnis genommen, sondern in der Betreuung übrigens einer Diplomarbeit, die ich in Weimar noch vergeben hatte. Mein Diplomant mit, wie ich erst später erfahren habe, einem Stiefvater aus der Immobilienbranche, hatte aus lauter Begeisterung für Graz, für die Fülle der unter Zeitdruck, wie er sich ausgedrückt, durchgewinkten Bauprojekte in Graz, wenig kritisches Bewusstsein für die betroffenen Seite und für die sozialen Fragestellungen entwickelt. Und so war es an mir sozusagen als Betreuerin, ihm ständig sozusagen zu konfrontieren mit meinen Recherchen im Web und so weiter. Und das, was mir natürlich als erstes aufgefallen war, war, dass mit dem Beginn des Grazer Kulturhauptstadtes sozusagen ein politischer Erdrutschsieg stattgefunden hatte und nicht die Veranstalter, die politischen Initiatoren abgewählt worden waren in den ersten Monaten des Kulturhauptstadtjahres und eine absolute Splitterpartei für österreichische Verhältnisse, nämlich die KPÖ, dort einen triumphalen Sieg erringen konnte 2003, indem sie nämlich Kulturtheorie zum Wahlkampfthema gemacht hat, indem sie soziale Standards, Werte der kommunalen und der Stadtentwicklung in den Vordergrund gerückt hatte und versprochen hatte, in dem Kulturstadthauptjahr um ein Budget zu kämpfen, jeder Gemeindewohnung, Sozialwohnung ein Bad zu geben. den meisten Grazern war gar nicht bewusst, dass es solche Substandard, über 5000 Substandardwohnungen in der Stadt überhaupt noch gibt. Also auch in Graz sozusagen schon in dieser Bewerbung eine Konfliktlinie, die einfach sagte, die betroffenen Perspektive, die sozialen, die Standardwerte richteten sich sozusagen gegen ein Elitenkonzept. Noch verrückter war das auch, und es hat sich sofort auch in allen anderen Kulturhauptstädten eine solche Konfrontation hergestellt, dass, als ich dann feststellte, dass sich auch in Graz gleich mit der Benennung sozusagen zur Kulturhauptstadt eine ähnliche Gegenöffentlichkeit organisiert hat. Das waren Graz Webaktivisten, denen es gelungen war, sozusagen die Domäne zuerst anzumelden unter dem Namen Graz 2003 und die sich dann seitens der offiziellen GmbH sozusagen angegriffen führten und in einen Rechtsstreit verwickelt führten, sozusagen wem denn das Ereignis Graz 2008 gehöre. Das war die Kulturstadt kritische Öffentlichkeit, die dann im Prinzip in diesem juristischen Streit sehr richtig die Besitzansprüche thematisieren konnte an Raum und Zeit, an Ort, an dem Graz und an dem Jahr 2003. Und ich fand dann eben in den Recherchen jetzt über die Debatten gegenwärtig in Essen genau diese Thematisierung von wem gehört die Stadt und wem gehört die Zeit. Verteidigung sozusagen von Dasein in der Stadt, von Existenzrecht in der Stadt, seitens formuliert von 18.000 in einem oppositionellen Parlament der freien Kulturschaffenden, die sich sozusagen gegen die offizielle Kulturstadt jetzt organisieren, in Essen genau wieder. Also in Essen geht ein Diskurs darum, wieder Verteidigung oder Reclaim, Streets Reclaim the Time. Das ist sozusagen eine der Losungen dieser kritischen Szene. Ja, also in Graz beanspruchte die GmbH das Hauptstadtjahr Graz so sehr als ihre Marke und klagte es sogar wirklich als Besitz ein, dass diese Monopolisierung eben mit einem bezeichneten Rechtsstreit diesen Konflikt ganz drastisch gemacht. Wer hat das Recht, sich diese Ereignisse sozusagen anzunehmen. Und in Graz waren es nicht belämmerte Ossis, sozusagen wie in dem Weimarer Fall immer, sondern eine lokale Kulturszene, die, das war ja auch einer der Gründe gewesen, die Bewerbung sozusagen für Graz oder die Vergabe nach Graz zu geben, die das Wort Freiheit seit dem Trigonalejahr 1968 immer aufs Neue, in jedem steirischen Herbst durchdekliniert hatten. Also das Thema von freier Kunst, freiem Kulturproduzententum, unabhängig von Operationalisierung durch Wirtschaftsförderung, durch Operationalisierung, durch Tourismusziele und so weiter, war eine sozusagen der großen Konfliktlinien in Graz gewesen. Ich will das jetzt abkürzen. Ich denke, das ist ziemlich bekannt, dass Graz auch die Probleme hätte mit überdimensionierten Veranstaltungsorten, mit einem total schicken Kunsthaus, in dem die Angestellten wirklich ein Musterbeispiel des kulturproletarischen Prekariats darstellen, ganz niedrige Gehälter beziehen und praktisch an den Löhnen und Gehältern in der Kultur gespart wird, damit einfach die teuren Häuser und der Dom im Berg und so weiter am Laufen gehalten werden. Das kürze ich einfach ab, um nochmal in das Feld zu springen, das sich jetzt abzeichnete. Ich hatte es schon erwähnt mit der sogenannten Budapester Erklärung, mit der Kollektivbewerbung der ungarischen und der deutschen Städte. Dort ist thematisch in der Erklärung von Budapest selbst genau dieses Defizit aus diesen beiden Worst-Case-Kulturstadtprojekten angemahnt worden und programmatisch eingebaut worden. Gebt es sozusagen, gebt diese Mittel den Leuten vor Ort in die Hand, lasse sie die Kulturstadtinvestitionen nutzen, um Standards und Werte der zivilen Gesellschaften zu bearbeiten, dass weniger Bilder sozusagen war eine ständige Kritik an der Eventkultur und an der postmodernen Bildbesessenheit mit diesen Erklärungen verbunden. Und die deutsche Jury hat das auch bei den erstplatzierten Städten Essen, Görlitz, bei Halle herausgestrichen, dass in diesen Antragstellungen genau dieses thematisiert ist. Wir haben aber, und das zeigten sozusagen wieder die Blogs und die Eintragungen sozusagen in den Off-Medien, auch in Essen genau wieder dieselben Konfliktlagen und so weiter, wenn es um die Verteilung der Mittel geht. Dort setzt sich das Hauptsponsor in Essen, Deutsche Bahn, natürlich dann mit ihren Vorstellungen von Kultur, Einkauf berühmter Dirigenten, Musiker für spektakuläre Inszenierung gegenüber den lokalen Kleinstprojekten allzu leicht wieder durch. Ich möchte zusammenfassen, um das hier für die Diskussion vielleicht noch ein bisschen zuzuspitzen. Also unsere wunderbaren Instrumente, die wir mit diesem Format Kulturhauptstadt Europa in vielen Fällen, wie Glasgow zum Beispiel, als nachhaltige sozusagen Förderinstrumente für Stadtentwicklung in der Hand haben, geraten immer wieder, und es ist in Linz in den Debatten auch bereits thematisiert worden, das will ich hier, ich habe das hier, kann das dann noch zitieren, wenn die Diskussion darauf kommt, geraten immer wieder leicht an die Grenze, dass sie unter Beschleunigungsszenarien, globalen Wirtschaftsinteressen, ich nenne die großen Büros, die Arbeit für ihre 300, 400 angestellten Architekten herbeischaffen müssen, Geld- und Investiveninteressen sozusagen unter die Räder. Es gefährdet, also eine Kulturhauptstadtbewerbung und Verleihung gefährdet allzu leicht die Planungskultur, die politische Kultur, die kulturellen Diskurse, die Standards, die schon mal in Städten sozusagen erreicht worden sind, in Städten wie Graz, wo es eine ganz über die Jahre sozusagen gewachsene kulturelle Szene gegeben hat, die geraten allzu leicht unter die Räder, und Kulturstadtbewerbungen sind sehr, sehr ambivalent, was Zielsetzungen auch der Denkmalpflege, Fragen der behutsamen Stadtentwicklung betrifft, was Fragen der Jugendkultur, der Integration von Randgruppen, die mitunter ganz groß sind und eigentlich die Mehrheiten sind, betrifft. Das heißt, wir haben ganz problematische Befunde, wenn wir genauer hinsehen und uns auf die Ebene nicht von pluralen Bildwelten, jetzt komme ich nochmal beim Titel der heutigen Runde, nicht auf, über die Bilder, sondern die Realitätswahrnehmungen und vor allen Dingen die emotionalen Bedürftigkeiten, sehr, sehr unterschiedlichen emotionalen Bedürftigkeiten aller involvierten Bewohner der Stadt verständigen wollen. Also das ist mein Antrag jetzt hier für die weitere Debatte, einfach auch darüber zu sprechen, Pluralität auf der Bedürftigkeitsebene, auf der ästhetischen, ethischen Bedürftigkeitsebene zu diskutieren. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Hein, für Ihre engagierten Worte. Das hört man sehr deutlich heraus. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine erste kurze Diskussionsrunde machen, weil wir ja noch einen zweiten Vortrag haben und dass wir dann nach dem zweiten Vortrag auch nochmal alle Fäden im Vergleich zusammenziehen können. Aber wenn es jetzt ein unmittelbares Fragebedürfnis oder Diskussionsbedürfnis gibt, dann möchte ich das nicht kappen. Ich sehe aber, dass Sie das noch...
Ja. Wie hoch war das Budget? Ich habe verstanden, 600 Millionen Euro?
60 Millionen.
60.
Das ist durchschnittlich. Also für den damaligen Zeitpunkt schon ein deutlicher Maßstabssprung, aber inzwischen ist das fast durchschnittlich.
Ja, das habe ich gesehen. Es gibt eine Publikation aus dem letzten Jahr, ich nehme an, Sie haben auch einen Artikel geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, auch zu diesem Thema. Und da sieht man eben, dass das sehr stark ansteigt. Am Beginn war es ja sehr wenig. Und jetzt hat es sich so bei 60, 70 Millionen Euro eingependelt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das zu viel Geld, vor allem wenn die Stadt zu klein ist. Wenn ich denke mir, das ist ja ein Linzer, ist ja gar nicht so einfach, in einem Jahr so viel Geld auszugeben. Und das, was halt dann passiert, und ich würde es beschreiben in gewisser Weise als einen einjährigen Wahlkampf, ist, dass man die Veranstaltungen dann teilweise zumindest verschenkt. Also die Leute müssen keinen Eintritt bezahlen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das eines der Probleme, dass es halt notwendig wäre, diesen Betrag, der da zur Verfügung steht, auf eine längere Zeit als ein Jahr zu verteilen.
Ja, das ist nicht nur meine Position, das ist ein bisschen allen bisherigen Evaluierungen, die sind eigentlich noch, ja, noch gar nicht so stark abgreifbar, in allen bisherigen Evaluierungen thematisiert wurden, dass ein Teil der Programmmittel zurückgelegt werden soll. Unbedingt. So, das ist eine der Schlussfolgerungen. Was das Geld betrifft, haben sich die Kommissare, auch die deutsche Jury, die beteiligten Ministerien allerdings durchaus im Laufe der letzten 30 Jahre darauf verständigt, dass es viel Geld braucht. Ja? Also eine der niedrigsten Budgetierungen war Paris, das war 89, glaube ich. Da war sozusagen fast gar nichts bemerkt worden, sozusagen von einem Kulturhauptstadtjahr. Und gerade in der Debatte um Paris, was auf der Budget-Ebene sozusagen ein Worst Case gewesen ist, ist dann ein Diskurs entstanden, der also das Beispiel von Glasgow zur Hand nahm, sagte, nein, wir brauchen tatsächlich jenseits von Programmmitteln in diesen Kulturhauptstädten, die ein schweres Imageproblem haben, die überhaupt erst sozusagen sich zu dem Status von Kulturhauptstadt selbst hinarbeiten müssen. Das war ja dann auch eine Veränderung, ein Paradigmenwechsel. Wir können gar nicht genug Geld ausgeben. Aber die Frage ist einfach, ist ein Jahr die richtige Frist? Also das ist wirklich eine radikale Beschleunigung. In Graz ist das wirklich Durchwinken von Projekten, die 15 Jahre auf Widerstand gestoßen sind, in den Stadtentwicklungsgremien gewesen. Das heißt, Graz ist ein ganz drastisches Beispiel dafür, sozusagen, dass normale Standards von Diskurs, von politischer Kultur und so weiter durch diese Beschleunigung, durch diesen Geld- und Scheinflut gebrochen wurden. Und in Graz war das viele Geld schon im November zu Ende. Das Kulturhauptstadtjahr musste einen Monat früher zu Ende gehen, wenn ich dafür erinnern darf. Das heißt, also die Höhe des Geldes ist nicht unmittelbar das Problem, sondern die Dauer eines Prozesses und die Widmung. Wer bekommt es? Wer bekommt es wirklich? Dort braucht es stärkere Aufsichtsregelung, stärkere Beteiligung. In Essen wird das im Moment gerade versucht, ja, durch sozusagen Versuch anderer Vergabeverfahren, aber es ist ein weiterhin offenes Problem, soweit ich das sehe. Ist denn jemand aus Linz da, würde ich sagen. Das wäre so meine Frage.
Ich habe das Mikrofon in der Hand. Ja, ich oute mich auch gleich. Ich bin der stellvertretende Intendant von Bezum 9 und war auch für die Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt 2010 verantwortlich, die dann nichts geworden ist, sondern Essen ist es geworden. Und kenne mich in diesem Thema eigentlich auch ganz gut aus, weil ich auch darüber an der Universität in Bremen gearbeitet habe. Und offen gesagt finde ich Ihre Darstellung falsch insgesamt. Sie geht auch heillos durcheinander, meine ich, weil Sie unterscheiden nicht beispielsweise zwischen dem von einer GmbH, das war auch in Weimar der Fall, verantworteten Programm und den Investitionen, die eine Stadt vornimmt. Also wenn Sie eine Aussage machen, dass die von der GmbH getätigten Investitionen in Weimar diese Veränderung hervorgerufen haben, die ich durchaus nachvollziehen kann. Also das war mir nachvollziehbar, was Sie gesagt haben, was das an sozialer Veränderung in der Stadt und in der Szene hervorgerufen hat. Dann ist das ja nicht etwas, was jetzt der Weimar 1999 GmbH unter der Leitung des damaligen Intendanten Kaufmann anzulasten ist, sondern was Sie der Stadtentwicklung, also den politischen Partnern anlasten müssten, dass die einen Prozess akzeleriert haben, den er für das Programm verantwortlich ja nur wahrnehmen, also als Folie wahrnehmen kann. Als wir beispielsweise hierher gekommen sind, 2004 von außen, 2005 im November, waren die investiven Entscheidungen von Stadt und Land, was den Prozess anbetrifft, bereits längst getätigt und waren in den parlamentarischen Gremien sozusagen auch entschieden, auch mit Auseinandersetzungen und Kämpfen und so weiter, oder Auseinandersetzungen, aber das, was jetzt investiert worden ist in Beton, sprich also der Ausbau des Arzt-Elektronika-Centers, der Südflügel des Schlosses, des Landesmuseums hier, der Kauf der Stadt eines künftigen internationalen Atelierhauses, das Salzamt etc., das sind Entscheidungen, die gar nicht in der Obhut der GmbH, der Linz 09 GmbH, genauso wenig der Weimar GmbH oder der Graz 03 GmbH lagen. Das Einzige, was Graz 03 investiv gemacht hat, und das war ein Sonderfall, war diese sogenannte Aconci-Brücke. Da hat Lorenz aus dem Programmbudget 5 Millionen Euro für diese Aconci-Brücke verwendet. Das ist aber, gilt in der Geschichte der übrigens 25-jährigen Kulturhauptstädte, nicht 30-jährigen, als Sündenfall eigentlich, weil er Programmmittel für Investives verwandt hat. Also diese Unterscheidung muss man erstmal ganz klar treffen. Da sind die politischen Verantwortlichkeiten oder die Verantwortlichkeiten für diese Prozesse ja auch getrennt. Sie können eine Linz 09 GmbH oder eine Graz 03 GmbH hat keine Möglichkeit, Investitionsentscheidungen zu treffen. Dass das so ein Kulturhauptstadt ja Prozesse akzeleriert und auch hochproblematisch, das fand ich sehr nachvollziehbar in Ihrer Darstellung. Ich glaube auch, dass das Beispiel Weimar, das gilt auch sozusagen unter denen, die das Kulturhauptstadtthema diskutieren, gilt auch durchaus zwar nicht als Worst Case, aber als ein problematischer Fall, weil eben tatsächlich hier im Rahmen der Wiedervereinigung und der forcierten politischen Beeinflussung auch durch Kohl damals auf diese Entscheidung, die ja heute gar nicht mehr so getroffen werden kann, weil heute gibt es eine 13-köpfige internationale Jury, die über die nationalen Bewerbungen jeweils entscheidet. Also da hat sich prozessartig auch einiges verändert. Gut, ich will das nicht thematisieren, nicht monopolisieren. Ich könnte jetzt zu Ihren Ausführungen, die ich freundlich kritisch sozusagen hinterfragen würde, viel sagen. Nur ein letztes vielleicht noch. Ich glaube, ich habe mich mit Graz natürlich intensiv beschäftigt, als wir hier kamen. Da schien mir, aber da bin ich jetzt gespannt, was die beiden Referentinnen oder der Referenten, die Referentin sagen. Mir scheint dieses jetzt auch in Ihrem Vortrag etwas zu kurz gekommene Graz auch in der Zuspitzung problematisch, weil ich glaube, dass die Stadt Graz, so wie ich das von außen jetzt sehe, durch den Kulturhauptstadtprozess sehr viel gewonnen hat. Es gibt ein paar Punkte auf der Sollseite, das gibt es bei Linz auch und es gibt es bei jedem dieser Prozesse, die immer ein Risiko beinhalten, aber wenn man sich nicht bewegt, riskiert man auch nichts. Und das finde ich an der Tendenz in Ihrem Vortrag auch so etwas rückwärtsgewandt, dass Sie so ein Bild zeichnen einer romantisch, organisch sich entwickelnden Stadtgesellschaft, wo möglichst wenig sozusagen gewagt wird, sondern eigentlich mehr bewahrt wird. Und das finde ich ein eher etwas reaktionäres Stadtentwicklungsmodell als jetzt eben auch so ein Format, so eine Herausforderung, wie sei es eine Olympiabewerbung oder Kulturhauptstadtbewerbung, auch als eine Möglichkeit der Stadtentwicklung im Sinne einer höheren Lebensqualität auch zu erreichen.
Also meine Problematisierung ging vor allen Dingen in Bezug auf Weimar gesprochen, um Zeitluxus. Ja, das war das Problem, das Gespräch sozusagen, diese Vereinsbildung der grünen Schlange, das war kein Verein sozusagen der Bewahrer oder der Goetheaner, keineswegs, sondern hier ging es tatsächlich um einen anderen Maßstab, also statt der Objektkultur, statt den Bilderfluten, die in Weimar sozusagen ganz stark aufgerüstet haben, tatsächlich um diesen existenziell-kulturellen Wertediskurs, der dort fehlte. Und was Graz betrifft, ich hoffe auch, ich bin auch ganz neugierig, wir haben uns darüber noch nicht verständigt, was Graz betrifft, ist es die wiederholte Situation dort gewesen, die ich angesprochen habe, von mangelnder Reflexivität und dann offensichtlich politisch durchschlagender sozialen Defiziten. Also das sozusagen der Kulturbegriff, der jetzt in Essen auch wieder neu diskutiert wird, sozusagen ein Feld meint, das nicht jenseits zum Beispiel in Essen von Arbeit und Revier zu suchen ist, dass diese Kulturkonzepte noch immer strittig sind und immer wieder bei all diesen Kulturhauptstadtbewerbungen, Linz ist eine ähnliche Situation mit dem Strukturwandel, sozusagen immer wieder neu thematisiert werden von Milieus, sozusagen die vor Ort sitzen und, ja, und diese Werte, diese sozialen und diskursiven Werte thematisieren. Das ist gleich geblieben.
Ich möchte auch den Uli Fuchs aus anderer Sicht antworten. Also ich bin auch aus Linz. Also ich glaube, am heutigen Tag interessiert es mich persönlich überhaupt nicht, wer personell woran schuld ist. Sondern mich interessieren natürlich sehr wohl, welche strukturellen Entwicklungen entstehen durch Kulturhauptstadt. Und insofern muss man sowohl für Weimar als auch für Linz sagen, also das ist mir vollkommen wurscht, wer die Entscheidungen getroffen hat, also weil der Herr Kaufmann sitzt nicht da und wir sind keine Gerichtsverhandlung oder so, sondern was passiert mit einer Stadt, die Kulturhauptstadt wird, und da passiert natürlich sehr Unterschiedliches, weil die Städte sehr unterschiedlich sind, und insofern muss man auch in Linz nicht von diesen 60 Millionen ausgehen, sondern einem viel, viel, vielfachen, weil wie der Uli Fuchs schon richtig gesagt hat, es wird anlässlich der Kulturhauptstadt, was er noch vergessen hat, das Opernhaus errichtet, also sozusagen, und auch alle entscheidenden Politiker sagen, okay, jetzt ist das Kulturbudget erhöht worden, es muss natürlich wieder zurückgefahren werden, damit ist der Kulturfinalisierungsprozess, also wurde gerade vor 3 Wochen im Gemeinderat allseitig dokumentiert, abgeschlossen, sozusagen. Es ist für die nächste Generation, ist sozusagen die Kultur komplett. Und das natürlich anlässlich der Kulturhauptstadt. Und ich glaube, es geht wirklich um Phänomene. Also sozusagen die Kulturhauptstadt, ja, Kulturhauptstädte hervorbringen. Und da gehören natürlich ganz viele Bauten, Stadtverschönerungen und was ich was alles dazu. Und in Linz war es halt sehr stark so, dass man ähnlich wie teilweise in Graz gesagt hat, die Stadt hat große kulturelle Lücken, also vor allem Lücken, was tradierte Hochkultur betrifft, und die Kulturhauptstadt nimmt man zum Anlass, um diese Lücken zu füllen und dann endlich fertig zu sein. Und insofern ist man, finde ich das mit Weimar schon sehr interessant, auch wenn es sehr überspitzt durch die konkrete politische Lage ist. Aber wir werden, soweit ich weiß, haben wir noch ausreichend Gelegenheit, über den Linzer Stand in der Abenddiskussion zu sprechen. Aber es passiert natürlich überall was völlig jenseitig der Intendantinnen oder Intendanten passiert mit einer Kulturhauptstadt. Und da glaube ich, dass sowohl Intendanten als auch Politiker in Wirklichkeit nur sehr bedingt reale Entscheidungsmacht haben, weil da man handelt so, wie die anderen gehandelt haben, und da passiert was ganz Bestimmtes.
Ich glaube, ich würde jetzt gern einen Einschnitt machen.
Ich hätte nur ganz kurz, was können wir vielleicht auf die Abenddiskussionen auch verlegen. Weil was ohnehin schon bekannt ist, was offenbar in allen Kulturhauptstädten immer wieder so richtig gebetsmühlenartig irgendwie gleich entsteht, ist so ein Auseinanderdividieren der quasi bösen Mächtigen, also der wie auch immer Verantwortlichen, und fast so ein bisschen ein Heiligsprechen der quasi Ohnmächtigen oder der sogenannten freien Szene. Und das ist irgendwie schon so ein richtiges gleichbleibender Diskurs. Und was mich da interessiert ist, wie schaut das eigentlich dann aus, wenn die Kulturhauptstadt wieder abzieht? Was heißt das eigentlich für die quasi Ohnmächtigen, die dann eben ohne den Feind irgendwie wieder weiterleben? Oder wie entwickelt sich dieser Konflikt quasi dann weiter, wenn der Feind weg ist? Ja? Also das wäre so ein Thema, wo ich mir denke, das wäre interessant, vielleicht auch am Abend nochmal zu diskutieren, wenn wir jetzt die Zeit nicht mehr haben.
Ja, also ich kenne jetzt den Fall Essen ein bisschen besser und hätte Zweifel, dass Sie die Phänomene, die Sie da in Essen festgemacht haben, wirklich so isoliert auf die Kulturhauptstadt beziehen können. Denn exakt ähnliche Diskussionen hat es gegeben, sind dann mit der Kulturhauptstadt natürlich prompt wiedergekommen, aber die hat es auch schon beim Stadtjubiläum gegeben. Die hat es infolge des Strukturwandels gegeben, die hat es bei der Auseinandersetzung, wird der Saalbau abgerissen oder nicht gegeben. Die hat es gegeben, brauchen wir neben dem Altotheater noch eine Philharmonie. Also sprich, man hat es mit einer gewissen Redundanz zu tun, die natürlich auch im Falle der Kulturhauptstadt auftaucht. Und da würde mich schon interessieren, ob da nicht diese, klar ist der Kulturbegriff nicht definiert, aber das war ja auch schon vor der Kulturhauptstadt nicht. Auch da ging es darum, also das Ruhrgebiet steckt mittendrin im Strukturwandel immer noch. Und beim Jubiläum war ganz spannend zu beobachten, dass Essen auf einmal seine mittelalterlichen Wurzeln wiederentdeckt. Nachdem es da jahrelang irgendwie nur die Industriekultur wahrgenommen hat. Dann gab es dann wieder dieses Rollback, also dann doch wieder die Industriekultur in den Vordergrund stellen. Das war recht spannend zu beobachten. Und all diese Elemente tauchen jetzt bei der Kulturhauptstadt natürlich wieder auf. Namentlich diese Frage, ist es jetzt eine einheitliche Region, was passiert, wenn die Industrie wegbricht, kommen dann wieder diese alten tribalen städtischen Strukturen zustande oder was passiert da eigentlich? Aber das ist eine Diskussion, die ist eigentlich viel älter als die Kulturhauptstadt und deswegen habe ich ehrlich gesagt Schwierigkeit, dass so all diese Phänomene so pauschal diesem Phänomen Kulturhauptstadt anzulasten.
Wenn ich vielleicht noch mit einer ganz Frage kurz, erwidern kann, also das ist berührt den Punkt, wo ich mich auch frage, gerade bei Essen in der Bewerbung sozusagen, wo es sozusagen um Sein und Nichtsein ging und in der Juryentscheidung, ob das Kulturhauptstadtprogramm nicht seit längerem sozusagen als Rettungsanker für ganz andere Probleme gesehen wird. Also ob es nicht vielleicht eine Sozialstadt, lebenswerte Stadt oder wie auch immer, Programmatik viel, viel besser an den eigentlichen Problemen der Bewerberstädte orientiert wäre. Also das ist ja tatsächlich, hier werden wirklich Kulturhaushalte und Sozialhaushalte in Stellung gebracht und gegeneinander in Beziehung gesetzt und das wäre ein Thema, das wir vielleicht auch noch weiter beleuchten sollten.
So, vielen Dank für die Fragen und für die Antworten. Ich würde jetzt gern das Wort für den speziellen Blick auf Graz und auf die Annenstraße in Graz an Sie, Frau Stromberger und Herrn Tragatschnik, weitergeben. Und Sie werden jetzt Bilder sehen auf diesen zwei Bildschirmen und wir werden Sie hier sehen, wenn wir Ihnen über die Schulter gucken.
So. Ja, also Herr Becker, danke für die Einladung. Herr Fisch, danke für die Einladung. Wir möchten jetzt ein bisschen, gerade weil es uns um strukturelle Veränderungen geht, gerade weil es uns darum geht, was passiert in einer Stadt über einen längeren Zeitraum, die zufällig auch zwischendurch Kulturhauptstadt war, noch einmal zurückgehen vor das Jahr 2003. Unser Projekt heißt EKZ Annenstraße. Die Annenstraße ist eine Ost-West-Verbindung im Westen von Graz am rechten Murufer. Sie sehen das hier eingeblendet. Hier ist, ich kann jetzt nicht mehr zeigen, Sie müssen sehen, also rechts am Bildschirm, aber links von der Mur. Im Osten ist das Stadtzentrum mit dem Schlossberg und rechts der Mur am Bildschirm. Links zu sehen ist der Westen der Stadt, nämlich die Bezirke Gries und Lent. Um diese Bezirke geht es zunächst einmal. Wir werden hier eine kurze Entwicklung dieser Gegend und dieser Straße hier vorstellen, dann auf das Jahr 2003 eingehen und die Folgen für diesen Bereich. Ja. Zunächst einmal die sogenannte Murvorstadt, also die Bezirke Gries und Lent am rechten Murufer, hier auf einem Stich aus dem 17. Jahrhundert. Teil der Stadt seit dem 14. Jahrhundert, seit damals auch besiedelt. Die Mur ist die klassische Grenze zwischen der Kernstadt, zwischen dem Zentrum und dieser Murvorstadt.
Es ist eine Murvorstadt, eine Vorstadt mit klassischem Setting. Sie haben hier einen Mix, eine Mischung aus Armenhäusern, Spitälern, Vergnügungsorten, Gasthäusern und Herbergen sowie den Wohnorten der Unterschichten und der sogenannten übelriechenden Gewerbe, etwa der Gerbereien, aber auch sehr viele Kirchen und Klöster und Zweitwohnsitze von adeligen und reichen Bürgern sowie landwirtschaftlichen Grundbesitz. Die Wahrnehmung des Fremden ist ein Teil des kulturellen Gedächtnisses, zum Teil im Handel begründet, der schon in dieser Zeit hier stattfand, teilweise in der Landflucht begründet. Also gerade dieser Ort hat natürlich Menschen angezogen, die sich in der Stadt verdingt haben, sowie durch die zunehmende Militärpräsenz durch Kasernen, die im 17. und 18. Jahrhundert dort gebaut worden sind. Dieser Bereich wird relativ schnell, hier sehen Sie diesen Bereich noch einmal von der, also von der anderen Seite vom Zentrum aus. Dieser Bereich wird von Gewerbe, Handel und zunehmender Industrie definiert. Die Industrie ist ausgerichtet auf soldatische Bedürfnisse und auf Reisende. Und zunehmend entwickelt sich ein Schwerpunkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Immigration aus der gesamten Monarchie, ein klassisches sozusagen Immigrantenviertel, bis heute ein klassisches Immigrantenviertel. Dieser Trend verstärkt sich dann im 19. Jahrhundert.
Gut, ich habe jetzt die Ehre, hier nahtlos anzuschließen und Ihnen an einem Übersichtsplan von oben diese Murvorstadt bzw. die Auswirkungen auf Ihre Infrastruktur kurz näher zu bringen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Anzeige so klein ist wie auf diesen Monitoren. Und ich habe auch meinen Laserpointer zu Hause vergessen. Das heißt, ich muss Ihnen das jetzt am Bildschirm mit meinem Finger zeigen, weil sonst kennen Sie sich gar nicht aus. Sie sehen einen Plan von 1840, der leider noch nicht genordet ist. Das heißt, die Mur fließt hier oben von links nach rechts. An der können Sie sich orientieren. Die stärkste Auswirkung, die jetzt sozusagen die Entwicklung dieser Murvorstadt infrastrukturell kennzeichnet, ist die Errichtung der sogenannten Kommerzialstraße. Jetzt wird es langsam toll. Die Errichtung einer Kommerzialstraße unter Kaiser Karl dem VI. Und die verläuft hier, Sie sehen, sehr abwechslungsreich. Nein, ich zeige es doch da, weil ich so groß bin. Sehr abwechslungsreich von Nord nach Süd. Weitet sich dann am Lendplatz aus, geht dann rein Richtung, das ist der Südtiroler Platz, um dann weiter zum Kriegsplatz zu gehen und irgendwann die Stadt dann wieder im Süden zu verlassen. Diese Situation verändert sich im 19. Jahrhundert dramatisch, weil die Modernisierung sich in Graz Bahn bricht, ganz wortwörtlich meine ich das, die Eisenbahn kommt nach Graz. Das heißt, es wird 1844 ein Bahnhof errichtet, an der Strecke, die sozusagen die Kommerzialstraße, die unter Karl VI. Gebaut wurde, ergänzt, als Linie, als Zuglinie von Wien nach Triest dann weiter verläuft und in Graz eben auch einen Bahnhof besitzt. Sie sehen, dass der Bahnhof, der sich am Ende, am linken Ende dieses roten Striches befindet, im 19. Jahrhundert noch komplett außerhalb der Stadt sich befindet. Und es bedarf nun einer Verknüpfung zwischen der Stadt an sich, die Sie ja gar nicht sehen auf diesen beiden Plänen, weil die liegt nämlich rechts von der Mur und dem Hauptbahnhof. Und diese Verbindungsachse wird ab 1848 errichtet und heißt Annenstraße. Weil eigentlich sollte jetzt auf Folie noch also zwei weitergekommen sein. Ja, es ist uns irgendwie eine Folie abhanden gekommen. Eine nämlich, wo der Hauptbahnhof grün eingezeichnet worden wäre. Das muss ich Ihnen also jetzt wieder zeigen. Da ist der Hauptbahnhof. Das Grazer Stadtzentrum ist hier zu sich vorzustellen. Die eine Folie geht uns.
Die war davor.
Aha, die war schon. Genau, da sieht man jetzt die innerstädtische Situation, wie die Annenstraße sich da im Straßengefüge ergibt. errichtet 1848 als sogenannte Geometerstraße, nämlich geradlinig, breit, für den Durchzugsverkehr zum Bahnhof gedacht, als Verbindungsachse. Sie wird in den Grazer Stadtgeschichten zumeist als, und richtigerweise, als die erste moderne und gerade Straße von Graz bezeichnet. Was man gut nachvollziehen kann an dem Plan, weil Sie sehen, dass Sie ab dem ersten Drittel dann wirklich schnurgerade verläuft und auf die Franziskanerkirche in der Innenstadt dann noch weiter ausgerichtet ist. Die Annenstraße gehört zu den sonstigen gründerzeitlichen Baustellen in Graz. Der Entwicklungsplan von 1852 bis 1872 Ihnen hier noch einmal in Summe präsentiert. Da gehört sie sozusagen dazu. Sie sehen, Graz boomt im 19. Jahrhundert und wächst ordentlich. An den Stadträndern sind überall diese fetten Markierungen, bezeichnen eben die gründerzeitlichen Baustellen wie das Universitätsviertel rechts und links dieser Straßenzug, das ist die Annenstraße, um die es uns geht. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aus dem stammt nämlich diese Fotografie, schaut die Annenstraße dann bereits so aus. Sie sehen einen Blick auf das vielleicht repräsentativste Gebäude innerhalb der Annenstraße, das sogenannte Rosseckerhaus, das von Josef Betz 1914 dort errichtet wurde und die Wanzenburg, die sogenannte Wanzenburg ersetzte. Das war ein Truppensammelhaus, das sich hier an dieser Stelle vormals befunden hat. Und Sie sehen hier einen Straßenzug, der, wie schon mehrmals erwähnt, schnurgerade verläuft, durchzogen ist von Eisenbahn, also von Straßenbahnschienen, dann links und rechts dieser Schienen für den Individualverkehr noch Platz lässt und aber auch noch relativ breite Gehsteige aufweist, somit sich die Annenstraße also, wenn man sich vorstellt, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Individualverkehr noch nicht solche Ausmaße hatte wie heute, auch zu einer beliebten Flaniermeile entwickeln konnte. Ich zitiere jetzt die Claudia Friedrich, die in einer jüngsten Publikation zum Thema Annenstraße gemeint hat, die Monumentalität und Weite zählten zu den charakteristischen Merkmalen der Annenstraße. Im 20. Jahrhundert wird die Annenstraße dann endgültig zum Ort der Moderne, wie Ihnen diese beiden Fotos veranschaulichen sollen. Sie inszeniert sich selbst sozusagen als eine auch nächtens glitzernde Warnwelt oder auch als Ort neuester Technologie. Am linken Foto sehen Sie ganz groß, für unsere heutigen Augen verblüffend groß, ein Automatenbuffet dort beworben, wo das Annenhofkino auch ist. Auch tagsüber ist in der Annenstraße, wie Sie hier sehen, jede Menge los. Das Foto ist allerdings anlässlich einer Autogrammstunde von einem Filmstar der damaligen Zeit entstanden, nämlich von Johanna Matz im Jahr 1958. Und auch die Größen ihrer Zeit haben die Annenstraße gekannt. 11 Jahre später fährt hier mit viel Tohuwabohu die Queen durch und wird begeistert von der jubelnden Menschenmenge begrüßt bzw. auf ihren Weg zum Bahnhof verabschiedet. Mit den 80er Jahren dann allerdings im 20. Jahrhundert ändert sich das Bild der Annenstraße dramatisch. Diese Fotografie müssen Sie quasi symbolisch lesen. Sie stammt aus einer Fotorecherche, die der bekannte Fotograf Hans-Peter Feldmann in Graz unternommen hat im Jahre 2002, also genau ein Jahr vor dem Kulturhauptstadtjahr, und wo er sozusagen alle Plätze von Graz mehr oder minder in solchen relativ zufällig erscheinenden Fotografien dokumentiert hat. Sie sehen hier, und das ist das Interessante oder das Symbolische, warum wir das Bild hier ausgewählt haben, eine Straßenbahn durch die Annenstraße fahren, die ein Shoppingcenter bewirbt, das aber nicht in der Annenstraße sich befindet, sondern den Citypark, der am Lazarettgürtel 55 liegt und eines der ältesten Shoppingcenter von Graz darstellt. Also in den 80er Jahren verändert sich die Situation für die Annenstraße insofern dramatisch, als quasi der Handel absiedelt, sich die Konsumkultur allgemein, nicht nur in Graz, sondern überall auf der Welt, verändert und die Annenstraße deshalb massiv unter Zugzwang gerät. Sie sehen hier sozusagen die ersten Reaktionen auf diese veränderten Konsumkulturen hier abgebildet. Ein Artikel aus einem Grazer Lokalmedium, der Neue Grazer heißt die Zeitung, wo eben unter einer fetten Überschrift zum Thema Annenstraße macht mobil eigentlich nicht viel steht, außer dass es Aktionen in dem einen oder anderen Geschäft geben wird. Und Sie sehen rechts davon eine Maßnahme, wie man die Annenstraße attraktiver machen wollte für die Kunden, die inzwischen die Shoppingcenter aufsuchten, nämlich mittels eines Kundenpasses. Sie sehen hier sozusagen nur das Titelblatt dieses Heftens, eine Art Broschüre, die man in den Geschäften der Annenstraße beziehen konnte und wo dann so Gutscheine drin waren für gewisse Artikel in gewissen Geschäften der Annenstraße, aber nur quasi in der Annenstraße. 3 Jahre später wird es dann tatsächlich ernst für die Annenstraße. Sie steht auf dem Prüfstand, wie uns die kleine Zeitung hier erzählt, weil nämlich versucht wurde, sie jetzt tatsächlich auch infrastrukturell als Flaniermeile quasi wieder zu etablieren und den Verkehr in einem Modellversuch nur noch als Einbahn durch die Annenstraße zu führen. Die Kronenzeitung berichtet das genauer. Der Durchzugsverkehr sollte also aus der Annenstraße herauskommen. Die kleine Zeitung zeigt ihren Lesern, wie das im Detail zu funktionieren hat. Sie sehen also, die Annenstraße jetzt hier links am Plan wird bis zur Hans-Resel-Gasse stadteinwärts zur Einbahn und zwischen Hans-Resel-Gasse und dem Stadtzentrum stadtauswärts zu einer Einbahn. Und Sie sehen auch, dass sich die Pfeile in den benachbarten Gassen hinein verlagern, nämlich die Durchzugsverkehrspfeile. Und der Bericht, also so wurde diese neue Regelung gestalterisch in der Annenstraße umgesetzt und dokumentiert. Das ist ein Titelblatt der kleinen Zeitung vom 4. September 1999. 3 Tage später findet man diesen Artikel in der kleinen Zeitung, Chaos total, Riesenwirbel nach Start des Modellversuchs. Es hat natürlich nicht funktioniert. Die Anrainer in den umliegenden Straßenzügen und die Geschäftsleute haben der Politik erhebliche Schwierigkeiten bereitet und konnten das neue Verkehrsaufkommen in ihren vormals verkehrsberuhigten Zonen nicht akzeptieren, was wiederum zur Folge hatte, dass 3 Wochen später der Modellversuch an der Straße bereits gestorben war, weil die Politik nachgegeben hat und den Modellversuch, der an und für sich auf 6 Monate prognostiziert war, vorzeitig unterbrochen hat. Was übrig bleibt, ist, wie Sie hier sehen, eine Straße im Abseits, die gekennzeichnet ist durch einerseits eine Vielzahl von leerstehenden Geschäftslokalen, andererseits durch ungelöste Verkehrsprobleme und drittens durch einen als Downtrading bekannten Prozess, der hier typische Bilder zeigt. Aktuelle Fotorecherchen in der Annenstraße haben wir auch mit. So schaut das heute aus. Sie sehen das Geschäft Gumminäger und das Café Wolf, die beide sozusagen für jene Geschäftslokale stehen, die es in der Annenstraße sehr wohl noch gibt, die nämlich den Charme der 50er Jahre noch vor sich hertragen, damals als ultramodern in ihrer Gestaltung gelten durften, nur heute natürlich weit ab aller Marketingmaßnahmen, die zeitgemäß wären, hier funktionieren. Funktionieren deshalb, weil sie auch teilweise wie der Gumminäger, das soll kein rassistischer Unterton sein bei dem Geschäft, sondern die geschäftsbetreibende Familie heißt Neger, sich sozusagen darin äußert, dass man hier Produkte kaufen kann, auch wie zuvor, die man sonst nirgendwo in Graz kriegt, nämlich die ganze Palette von Gummiartikeln eben, rauf und runter. Daneben gibt es Geschäfte, die gekennzeichnet sind durch einen oftmaligen Betreiberwechsel, wie man hier sozusagen wortwörtlich und schön an der Fassade noch ablesen kann. Dieses Geschäft war einmal, dafür steht der Globus, ein Reisebüro. Dann war es anschließend so etwas wie ein Esoterikgeschäft offensichtlich. Ich kenne mich nicht aus mit Symbolen, aber ich ordne dieses Symbol neben dem Globus einem Esoterikladen eben zu. Und es ist heute das Café Johanna Apo 4, wo man offensichtlich auch Konzertkarten erwerben kann. Auch das vormalige Zentrum der Annenstraße bzw. die Kreuzung, an der sich immer noch die meiste Frequenz ergibt, sieht heute so aus, dass in dem sogenannten Rossecker-Haus, das ich Ihnen auf der alten Fotografie schon gezeigt habe, heute im Erdgeschoss ein Billigladen ist, der Seber heißt, und schräg gegenüber davon habe ich jetzt den Orient-Shop fotografiert, weil er sowohl was sein Warenangebot als auch was die Geschäftsgestaltung, auf die kommt es mir hier sogar noch mehr an, keinerlei hohe Qualität erwarten lässt, weil die vom Orient-Shop zum Beispiel ihre Beschriftung nur mit der Hand auf das Glas aufgeschrieben haben.
Und endlich Kulturhauptstadt 2003. Graz bewirbt sich das allererste Mal 1988, noch nicht, als Österreich noch nicht in der EU war. 1998 endlich wird der Zuschlag erteilt. Graz wird Kulturhauptstadt 2003 mit einem Gesamtbudget von 52,2 Millionen Euro, finanziert von Bund, also von der Republik Österreich, dem Land Steiermark, der Stadt Graz und der Europäischen Union. Von 84 Spielstätten, wie Sie hier sehen, 48 Spielstätten, wie Sie hier sehen und auf den ersten Blick erkennen können, sind 14 im Bezirk Gries und Lent. Davon sind ganz wichtig das Zentrum von 03, also die 03 Bar und das zentrale Zentrum ist auf dieser anderen Seite im Bezirk Lent. Die große Listhalle ist eine ganz bedeutende Spielstätte, umgebautes Industriegebäude. Das Orpheum Graz, das ist da nicht oben, das Orpheum Graz, sowie das Kunsthaus, das errichtet wird, ein Popkulturzentrum, das nicht oben ist, und einige kleinere Spielstätten, die integriert werden. Also das ist Teil der freien Szene in Graz. Vor allem ganz bedeutend Galerie und Verein Rotor im unteren Bereich, der heute auch seinen Standort im Bezirk Lent hat. Es gab Einzelprojekte, die sich nur oder fast nur in diesem Bereich, im Bereich Gries, abgespielt haben, auch ausgehend von Rotor. Das ist das sogenannte Real Utopia. Hier sind sozusagen freie Künstler dazu übergegangen, Vorhandenes neu zu bespielen, neu zu definieren, neu zu überschreiben, und das nur im Kriesviertel, Kriesbereich. Ein anderes Projekt wäre das Balkankonsulat, ein wenig rekurrierend auf diesen Topos von Graz als Tor zum Südosten oder als Verbindung zu Südosten, also eine Kulturstadt im Südosten. Ein weiterer Bereich, der sich direkt in der Annenstraße abgespielt hat, ist die sogenannte Seemeile Annenstraße. 33 Künstlerinnen haben 100 ihrer Kunstwerke in den Schaufenstern der Stadt ausgestellt. Ein weiteres Beispiel wäre noch Womens, das ist ein Frauenprojekt, ein feministisches Projekt, das hier einige Zeichen gesetzt hat. Das wohl wichtigste Projekt in diesem Bereich, es ist eh schon mehrfach genannt worden, ist das Grazer Kunsthaus. Hier muss ich jetzt ein wenig auf die Diskussion rekurrieren. Was die Stadt wollte, das sagt sie sowohl in ihrem Antragsteil als auch im Legitimationsbericht, deutliche Akzente in Sachen Stadtentwicklung setzen. Und zwar war es das Ziel, das rechte Murufer, über das wir jetzt reden, aufzuwerten. Also das ist ein Postulat der Stadt, das sie sich auch gleich selbst im Legitimationsbericht bestätigt haben, Aufwertung des rechten Murufers, Aufwertung des Grazer Westens. Dem sind jahrelange Diskussionen vorangegangen, dem Bau des Kunsthauses, das wurde auch schon erwähnt von der Frau Professor Hein, beginnend ungefähr in den 80er Jahren, als es um ein Museum der steirischen Moderne ging, um ein sogenanntes Trigonhaus, rekurrierend auf diese Kunstinitiative Slowenien, Italien, Österreich. Einige Standorte und Konzeptionen wurden durchdiskutiert und letztlich wurde die Forderung erhoben, hier am rechten Moorufer dieses Kunsthaus zu erheben, im sogenannten Scherbenviertel, dessen Vergangenheit wir jetzt kurz dargestellt hatten. Bei einer Standortuntersuchung gab es dann von 16 untersuchten Standorten 5 mögliche im Westen, also 5 mögliche Standorte im Bezirk Lent und Gries. Und das Eiserne Haus, das sogenannte Eiserne Haus, links war eines davon. 1999 hat die Stadt dann das Eiserne Haus erworben zur Errichtung eines Kunsthauses. Sieger wurde dann nach einem internationalen Wettbewerb das Haus von Peter Cook und Colin Fournier und eröffnet wurde es im September 2003. Finanziert von Stadt, Land und Bund gemeinsam um 40 Millionen Euro, das nicht aus dem Kulturhauptstadtbudget stammt, wie vorher ja auch schon mal thematisiert worden ist. Das heißt, das wichtigste Projekt zur Aufwertung des Grazer Westens, ein Ziel von 2003, wurde zunächst einmal nicht aus dem Kulturstadtbudget errichtet, sondern aus einem getrennten Budget. Prinzipiell wird Kritik geäußert jetzt an dieser Aufwertungsfunktion dieses Kunsthauses für den Westen. Also dieses Kunsthaus ist sozusagen das Symbol für die Aufwertung des Westens der Stadt. Wird Kritik geübt, dass hier, und das war auch eines der Bewertungskriterien, dieses Kunsthaus nahe der sogenannten Kulturachse stattfinden muss. Also auch darüber haben wir heute schon etwas gehört. Die Kulturachse, die eindeutig Richtung Zentrum ausgerichtet ist, mit dem schon erwähnten Orpheum, dem Kulturzentrum Minoriten und dann über die Mur drüber in die hochkulturellen, zu den hochkulturellen Institutionen, vom Palais Athems bis hin zum Literaturhaus Neue Galerie und so weiter, Oper, Schauspielhaus etc. Das heißt, die Ausrichtung, also eines der Bewertungskriterien war nahe dieser Kulturachse, die ausgerichtet ist, ins Zentrum. Das ist auch der Grundtenor, den der Bürgermeister Siegfried Nagel 2003 bei der Präsentation des Kunsthauses hier demonstriert hat. Zitat, es gibt eine neue Grazer Kulturachse als Verbindung nicht nur zwischen den beiden Murufern, sondern auch zwischen Tradition und Moderne. Das heißt, vom Grazer Westen oder von einer Ausrichtung auf den Westen war schon gar nicht mehr die Rede. Auch die sogenannte Needle. Ein Teil des Gebäudes, also dieser große Teil, den Sie hier oben sehen, die sogenannte Needle, die ist durchsichtig, ist ausgerichtet aufs Zentrum. Das heißt, man hat einen wunderbaren Blick auf das gesamte Zentrum. Ebenso diese sogenannte Bix Medienwand, die ähnlich wie das Ars Electronica Center bespielbar ist mit Zeichen und Lichtzeichen, ist ausgerichtet auf das Zentrum. Man sieht vom Zentrum am besten. Man sieht auch hier vom Schlossberg aus, sieht man besonders diese Blase, dieses signifikante Teil des Kunsthauses am besten, während man den Blick vom Westen auf diese Blase, auf das Bauwerk ja eher ein bescheidener ist. Prinzipiell zur Nachhaltigkeit 2003. Selbstverständlich gab es Imagegewinn, also das wird ja auch immer wieder aufgezählt. Graz war verstärkt in den Medien, der Tourismus hat natürlich zugenommen und so weiter. Man sprach von einem sogenannten Huckepack-Effekt und von der Aufwertung von bereits bestehenden, von den Projekten, die eben realisiert worden sind. Die Listhalle, die auch 2003 eröffnet worden ist, aber nichts mit dem Kulturjahrbudget zu tun hat, das Popkulturzentrum und so weiter. Also die Kritik der freien Szene, das ist ohnehin angeklungen, nicht genug eingebunden. Wenn man jetzt die Bezirksvorsteher von Gries und Lent befragt, was wir getan haben über die Nachhaltigkeit von 2003 jetzt, also wirklich aus der alltäglichen Arbeit, so gibt es hier eine ziemlich eindeutige Aussage. dass es nämlich keinerlei Nachhaltigkeit gegeben hätte für die Bezirke Gries und Lenz, abgesehen von dem Bereich ums Kunsthaus. Johann Heidinger vom Bezirk Gries bringt es auf den Punkt, Auswirkungen gleich null.
Jedenfalls reichen die Auswirkungen nicht bis in die Annenstraße, wie sie an dieser Unterlage aus den Unterlagen des Grazer City Marketings ablesen können. Sie sehen hier eine Straße, ganz im Gegensatz dazu, die in der totalen Identitätskrise oder auf Identitätssuche ist und sich einmal als Einkaufsstraße, ganz klassisch, dann aber auch als Erlebnisstraße, als Kinostraße, als Kunststraße, Feststraße oder Spielstraße andenkt. Und Sie sehen des Weiteren, dass das ist ebenfalls aus den Unterlagen des City Marketings zu einem Gewinnspiel, von dem ich nicht weiß, ob das je stattgefunden hat, dass sich die Annenstraße hier nun als Achse versteht, zwar zwischen Bahnhof und Kunsthaus, wie Sie in dem Balken lesen können, am linken Bild, dass sie aber sozusagen sich durchaus auch als Antithese zum postmodernen Bubble-Kunsthaus versteht und ihre gründerzeitlichen Qualitäten hier in den Vordergrund zu schieben scheint. Nämlich wäre es dann darum gegangen, die Jahreszahl mit einer bestimmten Hausnummer richtig in Verbindung zu bringen, um dann noch nicht näher definierte Preise, einen ersten, zweiten, dritten und 97 weitere damit gewinnen zu können. Man muss aber differenzieren, die Kollegin hat schon gemeint, es hat Auswirkungen gegeben von Graz 2003, die positiv sind, die kreative Szene betreffen. Von der zeige ich Ihnen nun auch drei Bilder insgesamt. Geschäft, das Onomato heißt und wo sich junge Künstler mit ihren Werken präsentieren. Etwas weiter, die Maria Hilfer Gasse hinunter marschiert, sehen Sie ein neues Modedesign-Geschäft, das gerade im Entstehen ist, wo gerade die Fassade noch hergestellt wird. Und rechts davon, welchen Typ von Lokal diese neue kreative Szene an dieser Stelle verdrängt, symbolisiert hier mit der Bar Salambo, die sozusagen jetzt einen Eingang weiter rechts zu finden ist. Auf der anderen Seite in der Kriesgasse, die ja sogar als Kulturhauptstraße bezeichnet wurde, siedelt sich die Edition Atelier an, die auch den Medienturm betreibt, den Sie gerade vorhin gesehen haben, und hier eben in der Kriesgasse in unmittelbarer Nähe zum Kunsthaus die Galerie Atelier Contemporary betreibt. Wenn man alle diese neuen Kreativen, die ich Ihnen jetzt nicht alle am Foto zeige, das tut zwar weiter, bitte, dann kann ich sozusagen im Satz bleiben, auf dem Plan sich wachruft, dann sieht man eines, was besonders interessant ist, nämlich die siedeln sich alle mehrheitlich an einer Achse an, die uns schon bekannt ist, nämlich das ist die alte, für die Infrastruktur in Graz inzwischen komplett bedeutungslose, weil als Fußgängerzone rauf und runter geführte Kommerzialstraße an. Das heißt, hier wird, das hätte auch dieser Vergleich Ihnen jetzt bestätigen sollen, dass die roten Punkte mit den neuen Kreativen alle durchwegs an dieser sehr abwechslungsreich gestalteten Kommerzialstraße liegen und nicht in der modern, geradlinig, monoton, aber dann auch geführten Annenstraße, die sozusagen für eine Modernität steht, die sich inzwischen leider überlebt hat.
Nachhaltigkeit in Bezug auf den Westen und die Annenstraße von 2003, ja oder nein? Hier gibt es jetzt zwei widerstreitende Herangehensweise, eine Stadtentwicklungsidee von oben und eine von unten, die sich zwar in einigen Punkten durchaus immer wieder treffen, aber doch in einem gewissen Widerstreit liegen, vor allem wenn es um knapper werdende Ressourcen geht. Die Stadtpolitik forciert, wir haben seit 2006 eine schwarz-grüne Regierung in Graz, die Stadtpolitik forciert seit 2006 das Konzept einer neuen Einkaufsstraße, einer Flaniermeile entlang, also der Annenstraße, mit Platzgestaltung und Gastronomisierung, ein Einkaufszentrum, das ist hier sozusagen der erste braune Flecken, und eine Verbindungslinie zu den Reininghausgründen, das ist das zweite Projektgebiet, mit einer Verkehrsberuhigung, einer neuerlichen, mit einer Einbahnstadt auswärts. Diese Projekte, also hier noch einmal symbolisiert durch die Reininghausgründe, die verbaut werden können und sollen, der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof und diesem Shoppingcenter, das hier projektiert ist am Beginn der Annenstraße. Hier soll sozusagen eine neue Idee dieses Durchzugsverkehrs durch die Annenstraße neu forciert werden in eine Richtung, nämlich zu einem neuen Stadtzentrum. Und auch die Idee einer Einkaufsstraße wieder ausstrahlen durch dieses ECE zurück in die Annenstraße. Hier gibt es auch diesen Investor von außen wieder, der mit dem ECE aus Hamburg, der hier Einfluss nimmt, der auch anbietet, sozusagen diese Umgestaltung des Platzes zum Teil mitzutragen, ein Verkehrskonzept, ein neues mitzutragen. Das ist sozusagen die Vorstellung der Stadt für die Annenstraße. Die Rückbeziehung auf 2003 erfolgt allein dadurch, dass man sagt, vom Kunsthaus zum ECE, das Kunsthaus wird sozusagen als Knochenende definiert, als in der Vorstellung eines Shoppingbereichs gibt es zwei Magnetbetriebe, das eine soll das Kunsthaus sein und das andere das ECE sozusagen. Das ist das Konzept der Stadtpolitik, das jetzt sehr stark forciert wird und sehr starke Widerstände auslöst. Hier haben wir jetzt Alternativkonzepte, die zum Teil sehr stark auf Richard Floyders Überlegungen basieren. Wir haben auch von ihm heute schon gehört, diese Überlegung der Creative Class, der sozusagen hier fluktuierend dynamisches Konzept, das hier neues Leben in diese Straße bringen soll. Diese Idee von dieser Kunstmeile, wie sie um das Kunsthaus entsteht, auch in die Annenstraße zu transportieren, wohl mit einer Forderung nach einer Impulsgebung durch die Stadt zur Schaffung des Kontextes, aber gleichzeitig auch mit dem Hinweis, dass sich dort die Szene selbst organisieren sollte. Aufgegriffen wurde das wiederum vom Kunstverein Rotor und einem EU-Kunstprojekt Annenviertel, das gerade die Kunst des urbanen Handelns heißt. Auch eine Architekturgruppe Ortlos, die Architekturgruppe Ortlos ist daran, mit einer Konzeption auf zwei Ebenen. Die Design Assembly, da gab es jetzt zwei Jahre lang einen Designmonat in der Annenstraße, wo Designer ausgestellt haben. Und die Bürgerinitiative gegen das ECE, die klarerweise gegen dieses Großprojekt der Stadt ist, die extra deshalb gegründet worden ist, also auch dieses demokratische Element der Ablehnung und Integration von neuen Ideen in die Stadtpolitik. Die Durchsetzung der beiden Konzepte, welches Konzept sich jetzt durchsetzt, ist noch offen, aber das eine rekurriert sehr viel deutlicher auf diese Impulse, die 2003 gegeben hat, und das andere geht quasi vor diese Zeit wieder zurück mit diesem klassischen Reinstallierung eines Einkaufsbereichs, eines Einkaufszentrums und der Durchzugsidee.
Mir bleibt freundlicherweise die Schlusspointe über. Dementsprechend sozusagen könnten sich die metaphorisch gemeinten Bilder jetzt, was den Impact-Faktor von Graz 2003 betrifft, je nachdem verwandeln. Ob man tatsächlich von einem massiven Einschlag sprechen kann oder wenn die Stadtpolitik obsiegt, ob der Einschlag ein eher marginaler zuletzt sein wird.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist also ein weiterer Stein ins Wasser geworfen und jetzt schlage ich mal vor, dass wir im Blick auf die nächste Veranstaltung hier, also vielleicht so gute 20 Minuten noch fragen und diskutieren. Ich sehe, dass es um 19 Uhr hier weitergeht mit dem Podium. Und gucke mal in die Runde. Jetzt braucht es wie immer einen Eisbrecher. Ah, da gibt es einen und da gibt es den nächsten Eisbrecher. Ja.
Ich fand das wirklich sehr spannend, so wie Sie dann das Kulturhauptstadtprojekt eigentlich in eine ganz, sozusagen in die Longue Durée der Annenstraßenentwicklung integriert haben. Und eigentlich, was ich jetzt gerne fragen wollte, wäre so mehr eine Nachfrage zu diesen beiden letzten Bildern. Ich meine, Sie haben das ja sehr schön offen gelassen. Und die Frage stellt sich, denke ich, aber schon, wenn man das jetzt alles so gesehen und gehört hat, was jetzt sozusagen das Kulturhauptstadtprojekt, also Graz 2003, tatsächlich an Optionen und Potenzial geschaffen hat. Ich meine, man könnte vielleicht einfach auch unterscheiden zwischen dem, was realisiert wurde, und dem, was einfach sozusagen an Optionen in dieser Dynamik geschaffen wurde, die ja nicht nur eine Dynamik der Affirmation, sondern vielleicht auch eine Dynamik der Opposition ist. Und vielleicht könnten Sie dazu noch ein bisschen was sagen, wie Sie das jetzt sozusagen einschätzen, was da jetzt rausgekommen ist und vielleicht auch, was da jetzt sozusagen, ich meine, das Bild mit den unterschiedlichen Alternativen zu dem großen Shoppingcenter, sozusagen zu dieser einen von der Politik favorisierten Annenstraßenentwicklungsachse. Die Opposition ist ja sehr vielfältig und da wird mich schon interessieren, inwieweit diese Opposition jetzt auch sozusagen aus dieser Zeit des Kulturhauptstadtjahrs oder vielleicht auch aus dem Protest gegen die Art und Weise, wie die freie Szene in Graz positioniert oder marginalisiert wurde, was daraus eben an Lernprozessen erwachsen sind, mit denen man sich jetzt gegen so ein Projekt positionieren kann. Also das wäre eigentlich so diese Frage. Mhm.
Generell kann man das vielleicht ganz schön anhand eines der aufgelisteten Projekte thematisieren, nämlich am Beispiel des Kunstvereins Rotors. Der hat vor 2003 oder bis 2003 an einer anderen Stelle in Graz, nämlich in der Belgiergasse, residiert, hat 2003 ein wunderbares Programm gefahren, Real Utopia haben wir gesehen, und der ist von wegen Nachhaltigkeit aufgrund mangelnden Budgets 2004 aus dem Stadtbild verschwunden, weil sie nicht weiter gefördert werden konnten. Der hat sich inzwischen mittels EU-Anträgen neues Geld verschafft und residiert jetzt tatsächlich genau fast genau in der Annenstraße, in der Volksgartenstraße, die unmittelbar an der Annenstraße auch liegt, und lanciert gerade für die Annenstraße wichtig ein Kunstprojekt, das über 2 Jahre laufen wird, unter dem Titel Annenviertel. Das heißt, am Beispiel dieses Kunstvereins Rotors kann man sehen, dass die Nachhaltigkeit von Graz 2003, dort wo sie funktioniert, auf eigentlich individuellen Projekten auf Selbstorganisation beruht, viel mehr als auf politischer Weichenstellung.
Wobei hier sich dieser Gegensatz zwischen freier Szene und Establishment nicht definieren lässt, nicht anhand dieser Beispiele, weil all diese Leute, also sowohl Rotor als auch Ortlos, haben teilgenommen am 2003-Programm. Das heißt, sie sind etablierte freie Szene im Prinzip. Das muss man schon hinzufügen. Und noch ein Aperçu, vielleicht ein Schmankerl, diese Design Assembly wird vom selben Mann betrieben, der, was war er?
Geschäftsführer
von Graz, 2003 war. Das heißt, dieser Effekt wird sozusagen durchaus von innen heraus nach außen getragen. Und in Graz war nicht die gesamte freie Szene ausgeschlossen. Also das würde ich so auch nicht sagen, sondern es wurde schon sehr viel integriert. Nur die Nachhaltigkeit wurde eben nicht garantiert. Nicht für den Verein, das war jetzt sehr schön am Beispiel des Vereins Rotos zu sehen, oder auch die Konzepte von Ortlos stoßen inzwischen nicht mehr auf diese Gegenliebe wie noch 2003. Nur so klar lässt sich die Opposition an diesen Beispielen nicht festmachen.
Es mag für mich.
Moment, also, kleinen Moment. Noch eine Bemerkung.
Ich wollte eine kleine Ergänzung geben zu dieser Frage, was Weimar betrifft. Dort ist es so, nach geraumer Zeit jetzt, die vergangen ist, hat sich zur Nachbarschaft der Gerberstraße, des autonomen Hauses am Rollplatz, genau in diesem Viertel, aus dem Milieu der Architekten und dessen, was man sozusagen die ansässigen Künstler bezeichnen könnte, jetzt ein Cluster entwickelt, das tatsächlich
nicht gentrifiziert ist. Das heißt, die Gerberstraße hat Nachbarn gekommen mit einer Weinstube, mit einem Literaturhaus. Das heißt, das damals verteidigte und nicht sanierte Gebiet hat sich mit großer Mühe, und auch die Wandzeitwelle ist so weg, der Verlag Grüne Schlange ist pleite gegangen und so weiter, denen ist wirklich das Blut ausgeflossen, aber sie sind wieder da. Es hat nur länger gedauert als vielleicht ohne Kulturhauptstadtprogramm, sich dazu zu etablieren.
Also für mich als außenstehenden Beobachter von Graz, ich fahre irgendwie 2 bis 3 Mal im Jahr nach Graz, vornehmlich beim steirischen Herbst, es ist jetzt schon so angesprochen worden, also sozusagen der Rother war ja die Jahre davor immer sozusagen das Leitprojekt, also das bestetablierte und auch sozusagen am nähersten an sozusagen an die Qualitätskriterien von zeitgenössischer hohen Kunst angesiedelten freie Szeneprojekt. Also das, was ich eigentlich interessant gefunden habe, ist, dass obwohl der Rother eingebunden war, sozusagen dem, der ausgelöscht war für 5 Jahre in Graz, und man hat auch, wenn man zum steirischen Herbst runtergefahren ist, natürlich insgesamt gesehen, dass ich kann es nicht so genau sagen, 4-5 Jahre lang Graz deutlich schlechter dagestanden ist, als vorher dagestanden ist. Also das mit dem Rother ist ja sozusagen nur ein Schmankerl, weil die ja sozusagen das gut bediente freie Szeneprojekt war. Es hat natürlich andere überhaupt existieren nicht mehr seit 2003, nur an deren Namen erinnern wir uns, oder ich mich als Linzer gar nicht mehr, weil die sind halt ausrotiert worden, aber den Rother hat man halt sozusagen, und mir kommt vor, wenn ich, also in Wirklichkeit seit 2 Jahren kommt mir vor, dass der steirische Herbst wieder ein ähnliches, natürlich 10 Jahre später ist alles anders, aber sozusagen eine ähnliche Dynamik überhaupt erst wieder entwickelt, wie die halt jetzt 8 Jahre sozusagen weg war. Und es entstehen auch wieder sowas wie eine kleine freie Szene, also jenseits des Rothers. Und das heißt, also länger als 10 Jahre kann der Kulturhauptstadt keinen Schaden anrichten.
Ich muss dazu sagen, dass es gibt Zahlen, dass das Kulturbudget der Stadt Graz gestiegen ist, anteilsmäßig, 2004 und folgende Jahre. Das Problem war aber, dass der Punkt ist, dass mit 2003 natürlich auch erstens die Ansprüche gestiegen sind und zweitens auch die Szene belebt wurde. Es gab plötzlich etwas mehr Geld für sehr viel mehr Szene. Das muss man auch hinzufügen. Und ja, das ist sicher ein Problem gewesen, dass hier eine Dynamik entwickelt wurde, über deren Weiterführung im Vorfeld nicht nachgedacht wurde.
Also ich, nur kurze Bemerkung aus einer anderen Provinzstadt. Also ich habe von Dynamik überhaupt nichts gemerkt. Ich habe das Gegenteil gemerkt in den nachfolgenden Jahren. Und das mit den Kulturbudgetzahlen, also wir werden eine gigantische Erweiterung des Kulturbudgets in Linz erleben in den nächsten 5 Jahren. Also wenn ich jetzt das Kulturhauptstadtjahr herausnehme, ganz banal deswegen, es werden 4 Großinstitutionen neu kommen dazu. Das ist das Ars Electronica Center, das Südflügel des Schlossmuseums, das Opernhaus, was Ende des Jahres fertig wird, und das Lentosopton vorgezogen, also schon 1,5 Jahre früher. Und natürlich allein die Klimaanlage einzuschalten in diesen Häusern, das läuft natürlich über das Kulturbudget. Und das heißt, das Kulturbudget muss sich sehr deutlich erhöhen, selbst wenn ich alles andere zusperre, muss es sich erhöhen, wenn ich die Häuser nicht zusperre.
Ich darf da nahtlos anschließen und sagen, dass ich konkrete Ausstellungen weiß, die im Kunsthaus Graz nicht stattfinden können, weil es so viel an operativem Budget kostet.
Ja. Das ist natürlich richtig, ja. Wobei man hinzufügen muss, Spielstätten sind nicht, also zumindest in Graz ist es durchaus so, dass auf alternative Gruppen diese Spielszenen bespielen. Ja, also auch das Theater im Bahnhof hat schon mal im Schauspielhaus und in der Oper Performance. Also man muss Spielstätten und Kunstszene unterscheiden, aber Sie haben natürlich recht, auch die Ausgaben für die laufende Infrastruktur steigen natürlich. Aber es war auch ein höherer Bedarf nach dem Kulturstadtjahr 2000 da von der freien Szene, weil sich sozusagen auch Leute angezogen gefühlt haben, Gott sei Dank, wie eben zum Beispiel Ihre linken Kollegen. Nur für die war dann, also es war dann halt nicht mehr ausreichend Geld da, das wollte ich damit sagen.
Gut, ich möchte also hier massiv widersprechen, zum einen, weil hier einfach eine Klärung erfolgen muss, was ist das Kulturbudget? Unsere Bauten, sozusagen, ich bin der Direktor der Landesmuseen in Oberösterreich und verantwortlich unter anderem für den Bau des Südflügels, das ist aus dem Baubudget des Landes gekommen, ohne irgendetwas. Die Betriebskosten, ich bin der Direktor, also ich weiß, woher ich mein Geld kriege, die Betriebskosten kommen nicht aus dem Kulturbudget, sondern kommen aus einem Verwaltungsbudget der GBM bzw. der LIG, also der Landesimmobiliengesellschaft. Das heißt, meine Gelder kommen... Ja. Darf ich ausreden? Ja, darf ich ausreden? Also hier muss man einfach sauber trennen. Was ist Kulturbudget, was ist effektive Förderung? Und hier kann ich einfach nur ganz klar sagen, da gibt es einen Sockelbetrag der letzten Jahre, der ist behutsam im Steigen begriffen. Da ist kein Cent zu Lasten jetzt im Kulturhauptstadtjahr abgezogen worden, sondern alles, was hier an Initiativen bauseitig gemacht wurde, ist quasi aus dem allgemeinen und sehr flexiblen Baubudget des Landes gekommen. Bei der Stadt ist es ähnlich. Ich verwehre mich einfach, und je länger diese Diskussion und je länger die Referate gedauert haben, verwehre ich mich gegen so wenig greifbare Stimmungszuordnungen. Nicht zuletzt auch gegen, und das ist im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit immer stärker geworden, gegen eine pauschale Zuordnung freie Szene. Jeder glaubt, er versteht darunter das Gleiche, und ich bin mir ganz sicher, wenn wir hier einen Definitionsversuch machen in der Gruppe, hier, wir werden völlig unterschiedliche Definitionen, was jeder unter freier Szene versteht. Das zum einen. Zum anderen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ich fahre auch ein paar Mal nach Graz, vielleicht nicht ganz so oft, aber was hat die Kulturhauptstadt mit der Annenstraße zu tun? Also ich kann jede beliebige andere Straße in Graz hernehmen oder in Linz oder in Kramat-Neusiedl. Das sind Problemstellungen, die einfach mit Stadtentwicklung per se zu tun haben, die mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen etc. Tendenzen zu tun haben. Was hat denn Kulturhauptstadt damit zu tun? Kulturhauptstadt kann ich diskutieren als Programm einer wie auch immer gestalteten Intendanz. Ich kann es als Anlass für Stadtmarketing, ich kann es als Anlass für eine vielleicht emotionelle Einbindung von Menschen, die hier aktiv werden, diskutieren. Aber ich glaube, so kann ich nicht Kulturhauptstadt diskutieren. Das sei mir gestattet, hier mein Unwohlsein klar zum Ausdruck zu bringen. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir in Linz massiv dagegen alle miteinander auftreten, sollte es zu irgendwelchen Kürzungen kommen. Aussagen so, jetzt ist gut, im Sinne von, jetzt ist Ruhe, sagt sie, es ist viel gebaut worden, wie sie ansatzweise gefallen sind. Gegen dies aufzutreten werden wir auch, das ist völlig klar. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, unsere Klimaanlage nährt sich aus dem Stollen des Baus. Das heißt, mit dieser Investition müssen wir Gott sei Dank weniger Betriebskosten zahlen als zuvor. Denn die Stromrechnung vor 10 Jahren war, ja, ist ja wurscht, jedenfalls war um vieles höher, als sie jetzt ist. Also durch die Investitionen konnte auch die Klimaanlage. Über die AEC rede ich nicht. Ja? Ich rede über die von mir wirklich im Sinne einer Einblicke auch zur Verfügung stehenden.
Okay, nachdem hier jetzt sozusagen der grundsätzliche, das grundsätzliche Moment unseres Vortrags in Frage gestellt war, möchte ich schon darauf antworten. Die Annenstraße ist ein Symbol des Westens. Die Annenstraße verläuft als Grenze zwischen den Bezirken Lend und Gries. Das sind die beiden Bezirke des Westens. Uns ging es klar um die Murvorstadt, und die Annenstraße ist Symbol sozusagen dieses Scherbenviertels unter Anführungszeichen mit der besonderen Prägnanz, dass es das nicht immer war im Gegensatz zum Viertel. Also hier war eine Prachtstraße, die sozusagen die unter dem Narrativniedergang läuft. Man kann das natürlich auch anders definieren. Was Kulturhauptstadt mit diesem Stadtteil zu tun hat oder mit Stadtentwicklungskonzepten zu tun hat, das möchte ich jetzt noch einmal betonen, das habe ich in meinem Vortrag gesagt. Die Stadtpolitik ist angetreten, mit der Kulturhauptstadt ja den Westen aufzuwerten. Also es war ganz klar, Sie haben das gesagt, sowohl in Ihrem Antrag als auch in Ihrem Legitimationsbericht, der Westen der Stadt sollte stadtentwicklungsmäßig aufgewertet werden. Ja, wenn Sie das nicht postuliert hätten, dann hätte man nicht darüber diskutieren können. Das haben Sie aber und mehr noch, Sie haben gesagt, Sie hätten es geschafft. Und dieser sozusagen Selbstdefinition der Stadt wollten wir hier jetzt einmal brechen. Es gab Impulse in diese Richtung, aber sie führen nicht sehr weit.
Ja? Und sie führen nicht in die andere Straße. Sie können sich vielleicht noch an das Bild erinnern, wo unter dem Straßenschild Griesgasse dezidiert von der Stadt dort appliziert das Schild Kulturhauptstraße appliziert wurde. Aber das betrifft die Griesgasse, funktioniert dort auch nur bis zu einem bestimmten Teil, aber es bezieht sich nicht auf die andere Straße, das war sozusagen unser Thema.
Es ist halt klar, wenn du das Kunsthaus verschieden setze, dass in einem bestimmten Umfeld eine Verbesserung erreichen werde und wo Menschen hinkommen, eine Verbesserung der Geschäftssituation. Aber das reicht sicher nicht bis in die andere Straße.
Das reicht nicht einmal ganz um den Bezirk des Kunsthauses herum. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, Sie haben vollkommen recht und das ist genau die Kritik, die jetzt hier anklingt, dass Sie etwas postuliert haben, was Sie nachher nicht erfüllt haben. Genau darum ging es. Und nicht um Kulturhauptstadt und Stadtentwicklung.
Und nachweislich werden in den letzten Bewerbungen und in den laufenden Bewerbungen immer stärker stadtentwicklungspolitische Ziele definiert, die notwendig zu den Konflikten führen müssen, die ich versucht habe zu thematisieren.
Wer möchte jetzt noch? Entschuldigung. Wer möchte jetzt noch fragen, dass ich einen Überblick habe und dann? Sie haben es mit. Also, da gibt es noch ein Mikrofon. Da gibt es noch ein Mikrofon. Ja. Genau, ja. Also.
Ich hätte eigentlich zwei Zeitpunkte. Mir scheint, ganz grundsätzlich könnte man sagen, welche Rolle sozusagen Wissenschaft in so einem Selbstverständnisprozess spielt. Das ist der erste. Wie Wissenschaft Kritik an Kulturschaffenden wissenschaftlich untermauern und dann sozusagen auf Missstände hinweisen. Oder ähnlich, mir scheint, dass sozusagen in diesem Kulturhauptstadtkonzept einfach die Schwierigkeit eingebaut ist, dass für eine gewisse Zeit sehr viel Geld zur Verfügung steht. Und dann ist die Frage, will man quasi für diese gewisse Zeit kurzzeitig viele kleine Projekte fördern, die dann hinterher natürlich aufschreien, dass kein Geld mehr da ist, oder will man große Dinge schaffen, die dann Nachfolgekosten verursachen, für die natürlich aber das Geld vielleicht nicht da ist, weil das natürlich nur einmal zur Verfügung steht. Und da, glaube ich, ist ein Dilemma geschaffen, dass so, da kann keiner raus. Und das ist also eigentlich eine Kritik, die schon zu erwarten ist. Und natürlich, dann ist halt einmal Geld da, dann ist es nicht mehr da, dann schreien alle auf. Da gibt es aber keinen Ausweg. Und die zweite Frage, die kam mir bei dem ersten Vortrag, wo gesagt wurde, naja, da sei quasi die freie Szene sei nicht genug eingebunden worden. Aber gleichzeitig, das fand ich eine interessante Beobachtung, dass in allen diesen Städten, dann, ich glaube, Sie haben das Gegenöffentlichkeiten genannt und gesagt, naja, es sei interessant zu beobachten, dass unabhängig von den jeweils lokalen Bedingungen es immer zur Herausbildung dieser Gegenöffentlichkeit, ob das ein guter Begriff ist, sei dahingestellt, aber es kommt immer dazu. Und vielleicht könnte man ja auch einen Schritt zurücknehmen und sagen, naja, das ist zwar Kritik und für diejenigen, die kritisiert werden, ist das unangenehm, aber gleichzeitig ist doch also das allein schon, also dass diese Diskussionszusammenhänge in Gang kommen. Ich glaube, im Ruhrgebiet kann man das beobachten, auch wenn das in anderen Beispielen vorher schon ähnlich diskutiert worden ist. Aber also dass man sagt, naja, man man tritt einen Schritt zurück und sieht, da findet plötzlich Veränderung statt. Und wenn dann 18.000 Leute auch vielleicht negative Dinge darüber sagen, was in Essen passiert, aber plötzlich also irgendetwas passiert. Und also wenn man von dieser, also von der Aufladung dieser Kritik absieht, ist doch das eigentlich wunderbar, dass plötzlich also da Leute, die sich gezwungen oder genötigt sehen, plötzlich Positionen zu entwickeln. Und das also, wenn das funktioniert, und also wie gesagt, völlig abgesehen von jeglicher Art von Aufladung oder ob die Kritik berechtigt sein mag oder nicht, ist das doch eigentlich ein wunderbarer Prozess, dass so eine Art von Selbstverständigung eintritt. Und dann finde ich also halt jegliches Kulturhauptstadtprojekt zumindest erstmal unter guten Vorzeichen gestartet, was auch immer dann also im einzelnen Fall das Resultat sein mag.
Vielleicht kann ich antworten. Ich habe als Historikerin meine Rolle hier genauso gesehen. Ja? Dinge, die ich auch schon längst vergessen hatte, historisch zu rekonstruieren. Die grüne Schlange war weg. Die Jungs, die da diese Domäne geknackt hatten, an die erinnert sich in Graz niemand mehr. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft, meiner Wissenschaft, der Geschichte, Rekonstruktionen vorzunehmen und dort sozusagen Muster aufzuarbeiten, die einen Henkel haben, politisch zu werden. Das ist natürlich auch ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Nämlich, wenn wir sozusagen in der Geschichte Strukturmuster erkennen, dann müssen wir zugreifen. Dann ist das der Punkt, jetzt die Frage aufzuwerfen. Überfordern wir das Kulturhauptstadtprogramm mit Stadtentwicklungsforderungen? Bei Essen scheint mir das, und genau auch bei Görlitz sozusagen, eine Stadt, die stirbt, die leer ist, sozusagen mit Kultur zu weiß, was ich zu bringen. Und das ist dann der Punkt zu sagen, vielleicht müssen wir wirklich nur einfach ein Jahr sitzen und ernsthaft und ehrlich darüber reden. So Zeitluxus wäre eine Geschichte, die ich eben gegen diese turbulenten Geschichten halten möchte. Also meine Profession ist Geschichte und die heißt einfach, ach ja, gegenvergessen, sozusagen Muster aufzubereiten, Handlungsmuster, die uns immer wieder tangieren und die jede Stadt merkwürdigerweise auch wieder reproduziert.
Das klang jetzt schon so als eine Art Schlusswort aus der Sicht Ihrer Disziplin. Wollen Sie noch?
Na, ich schließe mich an, für sich an, also fragt man gar nichts Weiteres.
Ja, ich möchte noch sagen, 6 Jahre nach dem Kulturhauptstadtjahr ist es natürlich schon schwer, von strukturellen Veränderungen zu sprechen. Man wird langfristig sehen, was sozusagen bleibt von 2003. Was wir hier nur gezeigt haben, sind die unterschiedlichen Konzepte, die es zwischen Stadtpolitik und einem Alternativszenario gibt, das eben mehr an 2003 anschließt oder an der Idee von 2003 anschließt, als etwa die Stadtpolitik momentan mit der Forcierung dieser Einkaufsstraßenidee, also die wieder vor diese Zeit zurückgeht. Das war jetzt Sinn und ich finde, das ist Aufgabe der Wissenschaft zu sagen, welche Möglichkeiten, eben welche Handlungsmöglichkeiten gab es und gibt es, welche Möglichkeiten könnte es geben und an welche Prozesse knüpft diese oder jene Entscheidung an. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir werden erst sehen, wie es ausgeht. Wie gesagt. Deep Impact oder Plansch.
Dann darf ich zum Schluss Ihnen auch noch sagen, was ich aus der Diskussion mitnehme. Für mich sind ein paar Stichworte angesprochen worden, die in der Diskussion über Staat und Verwaltung eine große Rolle spielen, die aber zum Teil nicht benannt worden sind. Das eine ist, was es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich ist, das ist das, was jetzt neumodisch als Governance-Struktur behandelt wird, also die innere Struktur der Verantwortlichkeiten für bestimmte Prozesse. Wer ist für was verantwortlich? Wer hat formelle Verantwortlichkeit und wer sind die informellen Akteure in dem Spiel? Und das ist, glaube ich, in allen Stadtentwicklungsfragen grundsätzlich ein großer Punkt. Dann ist mir deutlich geworden, dass es ein Instrument der modernen Public Management, New Public Management Bewegung hier durchaus gibt, das ist aber offenbar kaum wahrgenommen wird. Das ist die nachträgliche Evaluation des Kulturhauptstadtjahres. Ich glaube, das ist ein Prozess, eine Rückkopplungsschleife, der ganz, ganz wichtig ist. Und man sollte vielleicht mal darauf gucken, wer evaluiert denn da eigentlich, unter welchen Prämissen. Und
Die zweite Frage ist, werden diese Evaluationen eigentlich wahrgenommen von denen, die sich neu in dieses Abenteuer stürzen? Also von denen, die jetzt ihre Bewerbung für 2011 oder so in die Gänge zu bringen versuchen. Und dann habe ich eine Leerstelle entdeckt. Die Leerstelle ist Europa. Die ganze Veranstaltung heißt Europäische Kulturhauptstadt. Und ich habe mir die Selbstdefinition der Europäischen Kommission dazu angeschaut. Es soll also Mobilität gefördert werden, es soll Offenheit für andere Kulturen gezeigt werden. All das sind die schönen Ziele der Kulturhauptstadt. Und das, worüber wir hier gesprochen haben, die Veränderungen der Stadtstruktur, der Stadtlandschaft, sind in der neuen Fassung der Ziele, die ab 2009 gilt, überhaupt nicht mehr drin. Das heißt, ich ziehe so ein bisschen den Schluss daraus, dass man gemerkt hat, es gibt da eine, vielleicht eine Nutzung dieser Mittel zu anderen Zielen als ursprünglich beabsichtigt und man möchte es jetzt wieder auf Kultur und kulturelle Mobilität und kulturelle Vielfalt konzentrieren und die Entfremdung von Mitteln für andere Zwecke etwas zu verhindern versuchen. Stadtbild und Stadtarchitektur ist jetzt in den neuen Richtlinien nur noch architektonisches Erbe, also alte Hochkultur, und soll einbezogen werden in diesen Prozess der Kultur und der Darstellung und Repräsentation von Kultur, aber es soll offenbar nicht mehr zu einem herausragenden Gesichtspunkt der Ausgestaltung des Kulturjahres werden. Da wird man auch sehen müssen, wie die Realität aussieht, denn es gibt natürlich Erfahrungswerte und wir haben ja jetzt sehr viel auch über die Erfahrungen gesprochen. Alles in allem sehen wir die Janusköpfigkeit dieses Prozesses. Wir haben jetzt hier eher aus der historischen Warte beleuchtet, wie es früher gelaufen ist und wir nehmen jetzt ganze Menge von Fragen mit für das, wie es in Zukunft laufen kann und wie man es denn nun eigentlich einschätzen soll. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit heute Nachmittag und weise darauf hin, dass jetzt wahrscheinlich in einer Viertelstunde oder 20 Minuten hier... um Viertel nach. Dass um 19.15 Uhr dann hier die nächste Runde startet.